3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum The Creative Show Podcast. Ein Podcast über die Kreativbranche und alles, was dazugehört. Gäste, die spannende Geschichten erzählen und interessante Einblicke gewähren. Herzlich willkommen zum The Creative Show Podcast. Heute habe ich einen besonderen Gast da, den lieben Michael Bauer, bekannt als Heidelberg Hugo.
Ja.
Servus du, schön, dass du da bist.
Grüß dich, ich habe es gefunden. Es ist ja
beim Eierautomaten zweimal rechts abwiegen.
Beim Eierautomaten gleich neben einem Alpakahof.
Genau. Ja, genau.
Ja.
Schön, dass du da bist.
Freut mich.
Michi, ich habe das eine lustige Schlagzeile gelesen.
Aha.
Ich probiere mich immer so ein bisschen zum Vorbereiten auf einen Gast.
Das mache ich nie.
Okay, ja. und da ist ja gestanden, von TikTok zur Bühne.
Mhm.
Das finde ich spannend. Wir kennen uns schon, wir haben schon plaudert, ich kenne das Story schon. Und vielleicht hast du das auch schon 2.000 Mal erzählt.
Noch nicht.
Ich glaube aber, dass das eine sehr spannende Geschichte ist, weil du kommst aus dem Online-Marketing.
Ja, ursprünglich schon.
Genau. Und ich finde deine Geschichte sehr inspirierend. Also ja. Habe ich es das erste Mal gehört und ich werde es heute genauso leibend noch mal finden.
Ich bin gespannt. Vielleicht so mit einer anderen Stimme oder so, dass es halt so, dass die Spannung bei dir oben bleibt.
Aber wie ist das passiert? Ich finde das großartig.
Naja, es war im Grunde so, dass ich ganz regulär angefangen habe mit einer Ausbildung, Schulausbildung, Hackmatura und dann ins Büro gegangen bin, weil mir hat man während der Schulausbildung noch gesagt, schau, dass du in die Bank Austria kommst, die hat damals ganz neu geöffnet, die hat quasi neu firmiert als Namen, da war dann diese T-Shirts mit der Bank Austria-Welle, das war ganz, ganz beliebt bei mir.
Das war cool.
Das war sehr cool, eine coole Zeit und da haben sie gesagt, schau, dass du reinkommst, weil da suchen sie jetzt Leute aus der Handelsakademie und wenn du da Glück hast, kannst du dort in Pension gehen. Das war so der Lebensplan, den sie uns mitgegeben haben. In der Handelsakademie, ich habe mich sehr wohlig, warm gefühlt, eingebettet. Erst wie sie mich abgelehnt haben, die Bank Austria, habe ich gewusst, okay, jetzt muss ich mir vielleicht noch was anderes überlegen. Ne? Ich habe dann wirklich wahllos mit Zeitungsannoncen und so, damals hat man noch in der Zeitung nach einem Job gesucht, habe ich dann gesehen, dass eine mir bis dato unbekannte Firma namens Baumax Leute sucht, und zwar als Flugblattverantwortlicher, und da habe ich mich dann beworben.
Okay.
Und der Chef dürfte sich instant verknallt haben, der hat einen Crush auf mich, wie man heute sagt, ne? Und der hat mich sofort eingestellt. Also das hat gepasst.
Zack.
Sofort, genau.
Okay, geil.
Und das war dann ganz lustig, weil ich war dann quasi zwischen dem Grafiker, als Kreativbranche hast du gesagt, der Podcast für Kreative. Also habe die Interessen des Grafikers vertreten, aber auch die Interessen des Einkäufers. Wenn du dir vorstellst, eine Flugblattseite im Baumarktprospekt, da ist jetzt im Template sind 12 Produkte vorgesehen.
Okay.
Der Grafiker hätte schöner gefunden 8. Der Einkäufer hätte am liebsten gehabt 16. So, und ich war da jetzt in der Mitte und war der Kofi Annan und habe vermitteln können quasi. Ich war der Buffer, der Rambock, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Genau.
Diplomatisch.
Der Diplomat, sein. Genau. Und genau, da habe ich dann über mehrere Zwischenstationen, habe ich dann ganz am Schluss das Grafikstudio, wir haben dann für 8 Länder Flugblätter gemacht. Das habe ich dann dort leiten dürfen. Da ist irgendwer auf die wahnwitzige Idee gekommen, mich mit 28 dort in diese Position zu hieven, was natürlich im Nachhinein viel zu früh war. Ich war völlig überfordert natürlich damit. Ja. Und habe versucht, 3 Jahre Feuer zu löschen, ist sie dann nicht ausgegangen und ich wurde dann sanft nach draußen gebeten. Und bin dann zur Rewe gegangen, zur wunderbaren Rewe-Gruppe und war dafür Billa Osteuropa zuständig, weil ich ein bisschen Serbisch spreche, von meiner Mutter kommt aus Serbien. Ne?
Wirklich?
Ja, ein bisschen schon, ja. Und die redet ein bisschen, weiß nicht, ob du die kennst, die Dame vom Brunnenmarkt, die sich aufregt, die Ausländerin, die sagt, dass die Ausländer so ungefähr schaut sie auch aus und redet auch. Da kann man nicht mehr leben, bitte. Der Österreicher hat da schon Angst, dass du die Taschen wegnimmst. Die Österreicher, ja, so ungefähr. Ja, so ungefähr schaut sie aus und ist sie auch. Und genau, und deswegen habe ich dort bei Billa Osteuropa Kroatien betreut, die eine ähnliche Sprache sprechen, und Bulgarien.
Okay.
Da war ich quasi der Mann aus der Zentrale, aus dem Marketing, der dort die Maßnahmen, also als Beispiel, wir haben einen TV-Spot für alle Länder hier gedreht bei uns, und die haben dann nur die quasi Subtitles gemacht und eine Stimme dahinter gegeben. Genau, es war dann wie bei diesen schlechten Bruce Lee-Filmen aus den 80ern, wo dann immer ein Mexikaner eigentlich die Untertitel gesprochen hat. War lustig, falls du es einmal gesehen hast, in Ende der 90er hat mir mal jemand erzählt, dass in Polen, egal welche Rolle, immer nur ein Sprecher alle gesprochen hat. Also wenn ein Dialog war zwischen einem kleinen Sohn und der Mutter, war es, Mama, ich möchte nichts essen, du sei jetzt leise, du isst das gefällig, aber ich will nicht, du gehst jetzt schlafen, doch. Also das waren beide Rollen und er hat sich ja überhaupt keine Mühe gegeben, es soll sehr... sehr unterhaltsam gewesen sein.
Geil.
Ja. Und genau, dann war ich das dort auch noch und bin dann am Schluss zum Jö-Bonus-Club gewechselt. Mhm. Habe dann dort so Druckereikorrespondenz und solche Sachen gemacht. Also ich habe dann quasi die Papiermengen verhandelt und so. Also extrem sexy Job. Geil, ja. Genau. Und war halt in meiner kompletten Bürokarriere immer da. Ich habe immer wie in der Schule für die Pausen eigentlich gelebt. Also ich war dann immer der gesagt hat, wenn wir jetzt schon eine Viertelstunde Mittagspause gemacht haben, egal, komm, ich habe noch zwei gute Geschichten, hört sich das an. Und die anderen wollten immer schon eher ins Meeting gehen, weil sie wirklich was arbeiten wollten. Also, wie gesagt, meine Highlights waren Weihnachtsfeier, Sommerfest, jede Mittagspause und halt immer, wenn es dann Afterworks noch ein lockeres Zusammensitzen
war.
So
weil auch die Arbeit so am Arsch gegangen ist?
Nein, weil ich habe die Arbeit, und ich muss auch wirklich sagen, der Arbeitgeber, auch die Rewe und auch die Jö, das war immer gut. Ja?
Ich glaub's, ja.
Ich habe halt einfach in das System nicht reingepasst, warum weil ich das immer... Ich habe das nie sehr sinnstiftend gefunden. Ich habe immer gewusst im Hintergrund, dass ich eigentlich lustig bin und dass ich die Leute gut unterhalten kann.
Seit wann warst du das?
Naja, schon relativ früh.
Schon? Also in der Schule auch schon?
Ja, ich war schon immer der Klassenclown, der Pausenclown. Mein erstes Referat war irgendwas vom Resetaritz. Ich habe gar nicht gewusst, was ein Referat ist, aber ich habe dann irgendwas vom Resetaritz vorgespielt. Und dann, das habe ich auch in der OF Comedy Challenge, ich war ein bisschen im Fernsehen, und da habe ich auch eine Nummer bringen müssen, wo ich erzählt habe, dass ich als Kind immer als Clown habe gehen müssen.
Okay.
Und ich habe als Kind immer gehofft, weil ich habe das gehasst, da habe ich so ein ganz komisches Clownskostüm, wo da war am Kopf so eine Plastikglatze, auf der Seite waren grüne Haare, kreisförmig angeordnet, und auf der Glatze bei der Stirn war angetackert noch die Nase. Ja, die war auch aus dem gleichen Plastikmaterial, das die man so auf und runter kloppen können. Das war ganz lustig. Und ich habe geglaubt, das mache ich jetzt ein Jahr und dann ist genug. Die Oma hat aber jedes Jahr dieses Kostüm größer genäht und es war am Anfang, waren mir die Hosen noch viel zu lang und so. Und am Schluss mit 14 oder so war es dann eine kurze Hosen. Und ich habe aber noch immer dasselbe Kostüm angehabt. Und alle anderen sind als was Cooles gegangen, als Batman, als Zorro, als Cowboy, als Außerirdischer. Ich bin gegangen als Clown. Jedes Jahr als depperter Clown. Hab dann immer schon gerät, dann haben sie auf wasserfestes Make-up umgestellt, dass das nicht alles runterrinnt und so. Also am Anfang war ich der lustige Clown und am Schluss war ich dann schon der, wie heißt der, Cupido? Nein, das ist der Traurige. Genau, der traurige Clown. Ich habe es sehr stark gehasst. Ich verkleide mich bis heute nicht gern. aber ja, vielleicht ändern sie das noch einmal. Schauen wir mal.
Okay. Gut. Also du warst quasi in der Arbeit, die da Spaß gemacht hat und die
in
Ordnung war. Und das war cool, aber du hast quasi für dich selber einfach gewusst, irgendwo da ist irgendwie noch was du ausprobieren magst oder was oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist so, wie wenn du weißt, dass du gut singen kannst und eigentlich sagt da immer jeder, dass du gut singen kannst und dann hast du Auftritte und das Feedback ist gut und also und du machst das aber nie, weil du Angst hast, dass ihr irgendwer sagen könnte, du kannst nicht gut singen oder dass du nicht sofort eine Weltkarriere hinlegst. Also auch diese, wie soll ich sagen, dieses bequeme Gefängnis, was man sich teilweise durch ein Angestelltenverhältnis aneignet. Und dann weißt du einfach, okay, es kommt jeden Monat Summe X rein.
Ja.
Und eigentlich, wenn du jetzt nicht ganz deppert anstellst, kannst du in vielen Beschäftigungsarten eigentlich hast du ein bisschen, du weißt schon, was du machst, du kennst deine Pappenheimer, du weißt grob. Und es ist eine bequeme, wie soll ich sagen, Lethargie ein bisschen, ja. Also es ist so ein bequemes Nichtstun, du fährst eine. Du darfst halt die Sinnfrage nicht stellen. Ne? Ich habe halt immer gesagt, wofür mache ich das? Also meine Tätigkeit ist jetzt zu entscheiden, dass oder wer jetzt den Brief kriegt mit dem Angebot, dass das Kohle in Aktion ist oder nicht. Und das hat mir halt nicht genug Sinn gegeben. Es ist eh gut, es ist auch super und es ist ganz toll, aber ich habe das halt immer, und das hat auch gar nichts mit dem Job an sich zu tun, sondern das war davor auch schon so. Ich habe mir gedacht, wieso fahre ich da jetzt zu Baumarktszeiten, warum fahre ich jeden Tag eine Stunde mit dem Auto nach Klosterneuburg? Und dann sitze ich dort und eigentlich ist das total unrelevant, was wir da machen. Ja? Wir streiten uns jetzt, ob der Rasenmäher da auf die Titelseite gehört oder ob wir ihn doch kleiner machen, ob da jetzt ein Störer dazu gehört, wo steht 1200 Watt oder ob der eckig oder rund sein soll. Das ist komplett unerheblich. Ja?
Okay. Und der Schmerz ist dann so groß geworden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es war einfach immer ein ich verschwende da gerade mein Leben. Ja, und, das war so das Grundgefühl.
Wann war es zu viel?
Na, zu viel war es immer schon. zu viel war es immer schon, aber ich habe mich halt immer geflüchtet in ein, ich sage jetzt einmal, parallel dazu gab es eine gewisse Persönlichkeitsweiterentwicklung. Also ich habe eine neue Partnerin gekriegt, schon seit 8 Jahren. Mhm. Und die war da sehr zuträglich dem Ganzen, okay, weil die war A, sehr offen dafür und B, hat mir natürlich auch geistig sehr gefördert und hat gesagt, du, aber wenn es jetzt nicht von Anfang an einschlägt, davon ist ja auszugehen, ich bin ja da, ich verdiene auch noch was, machen wir es doch gemeinsam und so. Mhm. Und wenn die dich halt in dem Positiven, weil im Negativen funktioniert es ja auch oder hat es davor jahrelang funktioniert, und wenn die dich im Positiven halt dann auch immer wieder bestärkt und so, dann glaubst immer mehr an dich selber. Und dann war halt die Geschichte, dass sie mir gesagt hat, na dann fang doch wenigstens, wenn du eh schon sagst, dass die Welt wartet nicht auf dich, fang doch wenigstens an im Internet, quasi aus dem geschützten Bereich deines Zuhauses, mach halt einmal Content. Ne? Und ich habe gesagt, na dann mache ich halt Videos, ist ja wurscht, auf TikTok, na, weißt du, warten auf mich. Ne?
Siehst du dein erstes Video, ne?
Der allererste,
was du hast.
Ganz furchtbar, ja.
Wirklich, wa?
Ja.
Okay, kannst, muss ich mal anschauen.
Das kannst du anschauen, eine schneiden, whatever, ja. Es war irgendwas, weißt du, was das war? Ich glaube, das allererste Video war zur... wo der Johnny Depp-Prozess war.
Okay,
Amber Heard habe ich irgendwas gesagt.
Ja, okay. Und so hat das angefangen, du hast dann jeden Tag ein Video hochgeladen?
Jeden Tag ein Video hochgeladen, eigentlich um meiner Frau zu zeigen, dass das eh nicht funktionieren wird. Ne?
Okay, prove me wrong.
Quasi. Ja, genau.
So, ja. Okay.
Also ich habe selber auch nicht dran geglaubt, ich habe schon gewusst und es ist halt doch ein sich angreifbar machen. Also du filmst dir jetzt bei irgendwas und jeder kann sehen, wie du ausschaust und vielleicht hast du eine komische Stimme oder du hast einen Sprechfehler oder irgendwas ist. Ja, ne? Irgendeiner wird schon was Schlechtes an dir finden. Und eigentlich gibst du dich ja dem Urteil der Menschen preis. Ne? Also du machst dich verletzlich. Und das war halt auch ein Prozess, bis ich dann, also ich mache zum Beispiel heute Videos, ich ziehe mir jetzt auch noch nicht aus und man sieht mir jetzt auch noch nicht im Freibad, ja. Also ich sage noch nicht, weil ich es jetzt auch nicht ausschließe, weil im Grunde, am Ende des Tages habe ich halt einen Körper wie jeder andere auch, dass ich zu dick bin, weiß ich selber, es weiß auch jeder, der meine Videos schaut, dass ich zu dick bin. Und irgendwer wird dann schon drunter schreiben, das ist, schaut aber grauslich aus, das hättest du jetzt nicht machen müssen. Aber am Ende des Tages ist das wurscht. Ich versuche halt jetzt gerade mich abzugrenzen, dass ich sage, ich gebe nicht zu viel auf die positiven Meinungen, weil das ja auch ein bisschen wie Droge ist. Ne?
Genau.
Ja, du brauchst dass die Leute dich geil finden, weil ich dann glaube, auch zu viel Wert auf die negativen Meinungen, wenn sie denn da irgendwann kommen. Ne?
Also die werden schon kommen. Schwertung.
Genau. Ja, genau. Wenn ich aber eigentlich sage, naja, mein Selbstwert, den gebe ich mir selber und das kommt von mir heraus und wenn ich das toll finde und wenn ich mir in den Spiegel schauen kann, dann passt das für mich, egal was die anderen sagen. Und natürlich freut man sich, wenn die positiven Stimmen mehr sind, aber ich denke mir jetzt immer, wenn du sagst, der deutschsprachige Raum sind jetzt grob geschätzt 100 Millionen Leute und da finden dich 10% geil, ja, dann sind das 10 Millionen Leute.
Das ist irre.
Was ja noch immer ein ganz ein toller, da kannst du immer ein schönes Leben davon haben, wenn die 10 Millionen Menschen toll finden.
Hast du, weil jetzt sagst du, du findest, ich finde das, über das auch viel nachgedacht, du bist ja ganz anders exponiert, aber jetzt auch in meinem Kreis zum Beispiel, jetzt, ich bin jetzt keine Persönlichkeit des öffentlichen,
ja, noch nicht, das ist die Prima.
Noch nicht.
Keine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, glaube ich.
So ist es, genau, danke. Aber es ist oft auch so gewesen, zum Beispiel, wenn ich meine Storys mache.
Ich muss noch ganz professionell mein Handy währenddessen auf Stumm schalten, damit
es nicht so ist. Achso, ja, alles gut. Dass wie ich angefangen habe, mich zu exponieren auf Social Media und so weiter, weil ich es als absolut wichtige Marketingmaßnahme empfinde. Ja? Und das war das Einzige, wo ich mir gedacht habe, da kann ich billig Werbung machen.
Ja. So eine verschwendete Möglichkeit, wenn du es nicht machst.
Genau, aber auch das war schwer. Und dann folgt mir der ehemalige Ex-Arbeitskollege von damals. Was glaubt ihr dann? Mhm. Und was, so, die Spirale habe ich schon, die war heute oft. Jetzt lerne ich, weißt du, was ich meine?
Ja. Weißt du, was mir geholfen hat?
Sag.
Ich habe unter anderem, kurz bevor ich angefangen habe, war ich zum ersten Mal, auch wenn es jetzt blöd klingt, als Wiener spazieren am Zentralfriedhof.
Okay.
Und ich habe einen sehr langen, mit der jetzigen guten Partnerin, einen wunderschönen Spaziergang, es war gerade so ein Herbsttag oder so, habe ich gemacht. Und für mich war das so bezeichnend, dass am Ende des Tages alles wurscht ist. Dort liegt der Reiche neben den Armen, der Ängste gehabt hat, neben dem, der immer selbstbewusst war. und du weißt von den Menschen gar nichts mehr und du scheißt dich quasi dein ganzes Leben wegen Sachen an, die komplett irrelevant sind. Ja. Das ist ein komplett wurscht.
Ja.
Was sich der Typ denkt, sagt eh meistens mehr über Ermaus als voll. Über die. Ja?
Voll, voll.
Und wenn ich jetzt sage, haha, du bist ein schlechter Kameramann oder du kannst das und das nicht, das ist eigentlich nur die Limitation von mir selber. Ich traue es mir nicht zu und deswegen will ich, dass du es auch nicht schaffst. Ja? Es gibt genug Leute, die wahrscheinlich darauf warten, dass das alles krachen geht. Und die wenigen, die sich mit mir freuen, ist umso schöner. Und eigentlich ist es mir egal. Es ist, ich mache es ja nicht für wen anderen. Ja?
Finde ich stark. Ja. Finde ich wirklich leibend.
Danke.
Ist das exponentiell nach oben geschossen, quasi die persönliche Reife, die du jetzt gerade quasi erzählt hast, wie du da begonnen hast, oder war das vorher schon ein Prozess?
Nee, es war vorher,
du quasi die Videos gemacht hast und dann quasi jetzt in diesen Aufwind hast und quasi
dass man schon lebst sieht, und so weiter. Ja, dass man schon Bestätigung kriegt. Es war eigentlich mein ganzes Leben lang so, dass mir Leute gesagt haben, ich bin so lustig, ich sollte mal ins Fernsehen gehen und so weiter. Und ich habe das immer abgetan. Ich habe gesagt, ja, na weißt du, ich soll ins Fernsehen gehen. Ja. Der hat ja keine Ahnung. Ja. Und das ist halt immer und immer und immer wieder gekommen und ich hätte es eigentlich schon viel früher machen können und eigentlich auch müssen, aber da habe ich noch nicht selber an mich geglaubt. Ne? Und jetzt ist es so, ich habe dann nebenbei sehr viele Side-Hustles gemacht. Ich habe dann angefangen, T-Shirts auf Amazon zu verkaufen. Ich habe irgendwie Marmeladenglasel auf Amazon verkauft. Ich habe mich mit Nischen-Webseiten beschäftigt. Ja? Ich wollte irgendwie Print-on-Demand über Amazon machen. Lauter solche Geschichten. Also alles, um irgendwie noch irgendwie ein Seitengeld einzubringen, um einmal zu Möglichkeiten ein bisschen wegzukommen von dem Angestelltenverhältnis. Alles außer das, was ich eigentlich gut kann. Ja. Es war ein komplettes Weglaufen die ganze Zeit. Ja.
Ja.
Und nebenbei war natürlich mit der Frau immer diese Entwicklungsarbeit und sagen, hey komm, glaub doch an dich, was soll denn sein? Ne? Und ich kann mich erinnern, es gab noch bei einer lieben Freundin, bin ich eines Abends bei ihr auf der Couch gesessen und wir haben wieder so ein Gespräch geführt. Also sie hat gesagt, was ist denn die Angst? Und ich habe gesagt, na was ist, wenn keiner lacht? Und dann schaut sie mir an und sagt, was wenn doch? Und das war bei mir so ein einfacher Satz, wo ich mir gedacht habe, ja, eigentlich hat es recht, weil ich konzentriere mich jetzt nur auf das Schlimmste, was passieren könnte, auf das Schlimmstmögliche. Und eigentlich müsste ich mich dann ja eigentlich auch mit dem Best Case beschäftigen. Ne?
Okay.
Wenn ich jetzt sage, das Schlimmste wäre, dass ich komplett ausgelacht wäre und nie wieder schreibt mir irgendwer an und alle, ich kann nicht mehr auf die Straße gehen, weil mich die Leute so auslachen. Ja? Da muss ich mir aber eigentlich auch realistischerweise, weil wenn ich da so viel Energie einstecke in den Worst Case, muss ich mich eigentlich auch gleich mit dem gleichen Aufwand mit dem Best Case beschäftigen. Genau.
Okay. Quasi vorgespult, ich mag die Geschichte noch fertig kurz bringen, 30 Videos, was ist nach dem Monat passiert?
Über ganz abenteuerliche Wege hat dann der ORF eine E-Mail geschickt. Also eine Produktionsfirma vom
Mega.
ORF. Ja,
kompletter
Wahnsinn.
Ganz
ich gedacht,
die haben wie sie war das?
Nee, ich glaube, das ist Spam. Ich habe mir gedacht, das ist eine Spam-Mail, na sicher.
Ja,
Entschuldigung. Okay. Ja, irgendwo, glaube ich, bei Instagram oder irgendwo steht ja meine E-Mail-Adresse. Ich habe mir gedacht, das wird irgendein Chines hat mir da, ja sicher, ja, irgendeiner hat mir auch geschrieben.
Wie geil.
Und weil es auch nicht direkt vom ORF war, sondern von einer Produktionsfirma, von Sandrats, ne? Genau, am 23. Und da ist da gestanden, Einladung zum Casting für Comedy-Show, Talente-Show, Hauptabendprogramm, Freitag 20.15 Uhr. Ich dachte, das gibt's ja nicht.
Ja.
Was, in einer Hauptabend-Show im ORF, auf ORF 1. Weißt du, wenn sie mir anfangen um 3 in der Früh auf ORF 3, ist auch okay. Ja? Aber gleich mal Hauptabend und ich mir dachte, na, da geh ich nicht hin. Und erst, wie mir dann mein Bub gesagt hat, sicher gehst du da hin.
Ja.
Mein 16-Jähriger, weißt du, schwieriges Verhältnis. Es ist eher super Verhältnis, aber du bist natürlich mit 16, 15, 16 bist du nicht der Held für dein Kind, sondern eher der Nervige. Hast ja auch keine Freundschaftsfunktion, sondern erzieherische Aufgaben und das Ziel ist ja als Elternteil auch nicht, dass du der beste Freund wirst von deinem Kind, sondern dass das ein gescheiter Mensch wird. Und aber wie der dann gesagt hat, na doch, Papa, du bist lustig, du gehst da sicher hin, habe ich gesagt, bist du deppert, okay, wenn der an mich glaubt, dann probier das einfach. Ne?
Wie viel Zeit war von dem Tag weg bis zu der Aufnahme?
Von dem Anschreiben bis zum Casting?
Genau.
Ich glaube, 2 Wochen.
Okay, ja. Also ziemlich zeitnah.
Also 30 Tage, bis sie mich angeschrieben haben, dann 2 Wochen bis zum Casting. Ja. Und ich glaube, dann hat es nochmal 1 oder 2 Wochen gedauert, bis sie mir gesagt haben, dass ich in dieser Show dabei bin.
Wie geil.
Ja, komplett irre.
Wie geil.
Naja, und dann war ich bei dieser Show dabei, mit Außendrehs und einmal Regisseure kennenlernen und so weiter. Also ganz, ganz toll.
Warst du aufgeregt?
Eigentlich die ganze Zeit nicht. überhaupt wirklich? Nicht. Das Einzige, wo ich wirklich aufgeregt war, waren diese Studioaufnahmen, weil ja diese Situationen, wo wir spontan Dinge sagen müssen, wie zum Beispiel Sätze, die ich beim Zahnarzt nicht hören will und bitte, ja, das war auch alles echt, das war nicht gefaked, ja, und da ist halt schon der Druck da.
Okay.
Vor allem, wenn ich mir jetzt einen lustigen Satz überlege, und die Kandidaten sind ja abwechselnd reingelaufen, auf einem Punkt in der Mitte, schauen in die Kamera 4 und sagen dann die Wuchtel. Wenn der vor dir das so ähnlich sagt, musst du ja innerhalb von 3 Sekunden umplanen oder du sagst, jetzt hat er das vor mir gerade gesagt und gehst halt wieder. Ja? Also, und das Arge war, ich hätte auch geschätzt, dass sie mehr rausschneiden. Sie haben sehr viel, sie haben fast alles drin lassen. Ja, ja. Die haben echt sehr viel drinnen gelassen, sehr viel laufen gelassen. Es waren auch fast keine Unterbrechungen, obwohl es ja keine Live-Aufnahme war.
Okay.
Und ja, und dort gab es dann quasi eine eigene Show im ORF zu gewinnen, diese Show. Und ich habe die ersten 3 Sendungen geführt und bin dann in der 4. Sendung noch überholt worden. Ja, das war Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn. Also das habe ich nicht recherchiert. Das ist Wahnsinn. Geil.
Vor allem war ja der Einzige, der dort nicht schon aus dem Kabarett gekommen ist. Also alle anderen waren ja schon Kabarettisten, studierte Schauspieler, Leute, die schon in der Szene waren, der eine mehr, der andere weniger.
Ja, okay.
Und ich war der Einzige dort wirklich aus dem Büro, der überhaupt keine Ahnung von gar nichts.
Komplett quer.
Genau. Und dann war Jury-Voting und ein Publikumsvoting. Das Publikum dort vor Ort konnte abstimmen bei der Aufzeichnung. Und halt die Jury, das war so ungefähr 50-50 gewichtet.
Okay.
Und dann kommt das erste Ergebnis. Und ich bin, glaube ich, in der Jury Erster gewesen.
Das ist geil.
Und im Publikumsvoting Zweiter oder so.
Wahnsinn.
Ja, und dann die zweite Show habe ich dann, glaube ich, gewonnen, war dann der Tagessieger bei der zweiten Show.
Das ist mega. Wie lange ist das her? Ganz kurz, ne?
Oktober 22 war das.
Org. Ja.
Genau, Oktober 22. Und dann war zwischen der letzten Show, wo ich dann quasi gewusst habe, ich werde Zweiter gesamt und gewinne die eigene Show nicht, bin quasi die Christina Stürmer der ORF Comedy Challenge. Ja. Und man dachte, das ist vielleicht ist gar nicht so blöd, wenn ich das nicht gewinne, kann ich meine eigene Sachen machen. Und da dazwischen, zwischen ich weiß, was rauskommt und es wird ausgestrahlt, war auch noch ein Monat. Und in dem Monat habe ich gekündigt.
Wie war das für dich?
Damit ich bereit bin für den Ansturm. Naja, es war deswegen, ich habe damals einen sehr verständnisvollen und lieben Chef, auch beim Bonus Club, inklusive dem natürlich dem Geschäftsführer, mit dem ich heute noch in Kontakt bin, gehabt. Mhm. Und die haben ja auch gemerkt, dass ich natürlich dafür mehr lebe. Und ich habe meine Hacke bei Jö nur mehr zur Hälfte gemacht und habe natürlich die Social-Media-Videos, die ich ja da noch täglich gemacht habe, das war ja auch belastend, quasi, dass ich bis um 18 Uhr gekackelt habe und dann erst das Video habe drehen können. Also es wäre fürs Drehen auch besser gewesen, wenn ich nicht so viel im Büro arbeiten würde.
Ja.
Und er hat dann einfach gesagt, du, ich möchte es dir gar nicht vorgeben, aber er würde mir nahelegen, dass ich mich für eines von beiden entscheide. Ne?
Okay.
Und ich habe gesagt, okay, dann habe ich schon entschieden und habe in dem Moment, in diesem Zoom-Online-Call gesagt, wann kann ich aussehen? Ja.
Alter Schwede, wie geil ist denn das?
Ja. Ich habe vorher halt mit der Frau darüber geredet, dass es diesen Kanzler Gedanken gibt.
Genau.
Und sie hat gesagt, scheiß drauf, hau hin. Ne? Ich habe eher noch geheult, kriegst du Arbeitslose.
Mega.
Ja, genau. Und ich habe dann hingeschmissen und habe gesagt, weil ich mir nicht gedacht hätte in dem Moment, dass ich es wirklich mache. Ich habe es mir vorgenommen. Und er hat gesagt, na, du kannst in einer Nacht noch drüber schlafen. Und ich habe gesagt, ich brauche über gar nichts schlafen. Das machen wir sofort. Mhm. Wie schnell kann ich aussehen? Und dann hat er gesagt, ich habe ja 3 Monate Kündigungsfrist gehabt.
Ja.
Und dann habe ich mir gesagt, ich mache da Conference-Seiten und ich alles mit Klicks und Links hinterlege und alles. Das kannst du dann an Schimpansen hinsetzen und der kann das machen, was ich da vorher gemacht habe. Weil alles gut dokumentiert ist und macht er das. Und nach 3 Tagen haben wir die Einvernehmliche gehabt. Ich habe dann 3 Tage Conference-Seiten gehabt und 3 Tage später war ich draußen. Ja.
Glaubst du an so Schicksal oder höhere Macht manchmal? Oder nein?
Nein.
Du bist nicht der Typ dazu?
Nein, ich glaube,
so
ich glaube an Gutes kommt zu Gutem. Ich glaube, dass es einfach auszahlt, wenn du kein Arschloch bist im Leben.
Ja,
und dass über kurz oder lang sich das Gute, ich glaube an Happy End, sagen wir mal so. Also das Gute setzt sich durch.
Ja.
Und ja, vielleicht war das mein Weg. Ne?
Hat sie, das interessiert mich jetzt, hat sie, weil von quasi, ich habe die Baseline, das Einkommen, zu. Und ich mache das und ich kann das als absolutes Spaßding einfach sehen. Und es ist einfach, okay, anstrengend vielleicht manchmal, weil ich da noch Videos machen muss, aber es ist einfach so ein Zusatz.
Ja.
Und wenn ich dann einen Wechsel mache, das habe ich bei mir gemerkt, dann ist es nicht mehr nur Spaß, sondern dann ist mein Hocken. Also hat das was verändert prinzipiell oder nicht?
es wurde zu Spaß ernst, genau. Ja. Na, vor allem, weil das total Naive, also das ist ja das Gute, es ist ein bisschen, ich vergleiche es immer ein bisschen wie mit Eltern werden. Wenn ja. du ein Kind kriegst und du wüsstest im vollem Ausmaß, im Vorhinein, was es bedeutet, ein Kind zu kriegen, würden noch weniger Leute Kinder kriegen. Ja? Also brauchst du eine gewisse Naivität dazu, dass du sagst, schau, wie lieb, und habe ich einen Maschel gekauft und wie lieb es ausschaut, die Kleine, und dann tun wir es baden und dann duftet es. Ja, du hast das eh, aber das sind halt eine Dreiviertelstunde und dann die 8 Stunden, wo es rät und du im Krankenhaus bist und Urlaub abbrichst und so, das ist, weißt du,
das ist die andere
Seite. Das sagt der Kanon. Ne? Und so ist es ein bisschen auch mit diesem spontanen Kündigen gewesen, weil dann doch einige Dinge, wo ich geglaubt habe, dass sie stattfinden, nicht mehr stattgefunden haben, auch finanzieller Natur. Und das ist dann so ein bisschen weggebrochen und ich habe kein Programm gehabt. Also ich hatte ja kein Produkt zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja nicht so, jetzt kann ich sagen, ich habe, was frage ich auch so blöd, ein Bühnenprogramm und ich spiele es im Niedermeier und ich spiele es im Stadtsaal und ich habe was zum Verkaufen. Ja. Und verschiedenste Veranstalter sagen, ja, ich glaube daran, dass du meinen Saal füllen kannst und deswegen lasse ich dich spielen, da hast du einen Termin. Und das habe ich ja nicht gehabt. Das war ja noch naiver. Und ich habe nicht einmal gewusst, dass ich eine Möglichkeit bekomme, das zu spielen, vom Niedermeier schon überhaupt gar nicht zu denken. Ich hätte mir gedacht, wenn mir irgendein Kaffeehaus das spielen lässt, war das schon super. Ja. Und ich habe nicht gewusst, wie gut das Programm wird. Ich habe einfach quasi so dieses Urvertrauen gehabt, zum ersten Mal in meinem Leben, du kannst das. Ja. Das geil. Ist das, was der ganzes Leben lang ausgemacht hat. Mhm. Und das wird schon.
Das ist stark.
Ja. Vor allem, ein bisschen
ist so
naiv.
Es ist so komprimiert. Das ist ja fast ein Schlagabtausch, oder?
Gewesen. Ja, es hat lange gebraucht, aber dann ist es relativ schnell gegangen. Ja.
Genau. Okay, also du hast dann gekündigt, per Accident quasi. Also nicht per Accident, aber so.
Per Design hätte ich gesagt.
Ja, voll. Ja. Und dann bist du zu der Show.
Nein, die Show war schon abgedreht.
Die war fix fertig. Aber du hast dadurch gehofft, jetzt.
Na, dann war die Ausstrahlung und ich habe geglaubt, ich brauche Zeit, weil der Ö3-Wecker wird anrufen, der Gradgewöhn interviewen und so weiter, wovon ja nichts passiert ist. Also es ist, nach der Show ist gar nichts passiert. Keine Zeitungsanfrage, kein Interview, keine Podcast-Einladung, nichts, gar nichts. Das hat absolut nicht stattgefunden. Das Einzige, warum ich sage, diese Show war deswegen ganz, ganz toll und ich würde es mit allem Wissen, was ich heute habe, jederzeit wieder machen, ist die Kontakte, die du hast. Ich habe einfach die Telefonnummer von Manuel Rube und wie es ja dann weitergegangen ist, zwischen dieser Ausstrahlung, hat mich der Manuel angerufen und hat gesagt, du, wäre es nicht leibend, wenn du mal, würdest du gerne mal probieren, du hast noch kein Programm, aber probier doch mal vor Publikum zu spielen auf einer Bühne. Ich hätte da eine letzte Vorstellung von seinem Goldfische, von dem Programm und es wäre im Stadtsaal in einem Monat oder so, magst du da nicht einmal ausprobieren? Und ich habe gesagt, ist ein bisschen groß zum Ausprobieren, aber sehr gerne, ich nehme das an, danke für dein Vertrauen, auch da wieder das Überwinden, erster Reflex war wieder, ich habe Angst, sicher nicht, ja. Und er hat auch das Vertrauen gehabt, dass er gesagt hat, du, ich gebe dir mein Publikum, schreib halt was, 20 Minuten, und ich habe der erste Auftritt war gleich mal 20 Minuten, und ich habe was schreiben müssen für das, und habe dann 20 Minuten geschrieben, und
wie funktioniert das? Also wie funktioniert das?
Also ich habe eine App am Handy, die heißt ClickApp. Die kennt man eh, das ist sowas ähnliches wie, wie heißen die ganzen anderen? Trello und so. Was die diese Ticket-Ding und so machen kannst. Ja, ja. Und da schreibe ich mir einfach witzige Dinge auf. Das ist ein bisschen besser, wie wenn du es einfach nur in einer Notes schreibst, wo das quasi stumpf untereinander steht. Ja. Da kannst Bilder anhängen, da kannst halt Links, alles ist klickbar. Du kannst Aufgaben irgendwem zuweisen, also gerade wenn du Teams hast und so, ist das ganz, ganz bequem. Und da schreibe ich das dann laufend rein, immer wenn was Lustiges passiert. Das ist immer der erste Schlüssel, dass du aufschreibst. Du vergisst die Dinge, du merkst sie dir keine 3 Stunden. Ja?
Ja,
aufschreiben. So. Und wenn du es dann hast und dann sagst, okay, du musst anfangen, du möchtest anfangen, ein Kabarettprogramm zu schreiben, dann mache ich es halt so und versuche die Geschichten ein bisschen auszuschmücken, ne? Und zu sagen, okay, wie bin ich in die Situation reingekommen, wie bin ich rausgekommen, macht es Sinn, braucht es da wen, der gar nicht wirklich dabei war, wäre das noch lustiger, wenn das eine Oma wäre, statt wenn der das wirklich war, ja, und so macht man das ein bisschen. Okay. So habe ich es zumindest gemacht.
Ja.
Und dann ist es so, dass du ja quasi, sagen wir mal, 25 voneinander unabhängige Geschichten hast, die dir teilweise echt passiert sind, teilweise erfunden sind. Ja. Also so ein bisschen also wie dieses, sie glauben, es ist wahr, tut mir leid. Völlig falsch. Ja. Wie Jonathan Frakes, genau, hat er geheißen. Ja, ja. X-Faktor, das Unfassbare. Ja. Genau. Ein bisschen so ist es, dass es quasi alles so Halbwahrheiten sind, die natürlich dann aufgepeppt werden, damit sie auch eine gewisse Storytelling-Dramaturgie entsprechen. Und wir haben es dann so gemacht, ich habe das gemeinsam mit Paul Klambauer, meinem Regisseur, gemacht, weil ich auch keine Ahnung gehabt habe, wie man das tut. Aber er hat Gott sei Dank Ahnung gehabt.
Ja.
Und dann haben wir das so gemacht, dass wir dann diese Themen grob untergliedert haben in die Bereiche, da geht es eher um Job, da geht es eher um Familie, da geht es eher um meine Kindheit.
Ja.
Und dann haben wir auf einem Billardtisch im Café Goldegg haben wir dann Karteikärtchen aufgelegt und haben gesagt, na gut, die zwei Sachen hintereinander und die zwei Sachen hintereinander. Und dann haben wir es aber durchgemischt, damit ich nicht quasi eine Dreiviertelstunde über die Familie und Ding.
Okay.
Und dann kommt eigentlich dieses, wo du sagst, du erzählst was und bereitest einen Insider-Schmäh vor. Also ich erzähle jetzt zum Beispiel, weiß nicht, dass mein Hund Penelope heißt. Und eine halbe Stunde später sage ich, und die Penelope hat hingekackt. Ja? So, dann weißt du, wer die Penelope ist, weil ich davon eine halbe Stunde erzählt habe. Wenn ich es dann nicht erzähle, findest du es nicht lustig. Ne? Und diese Dinge halt, wie man das dann gestaltet und dann sagt, na, da kommt der Teil dorthin, da sollte man das lieber so machen, das hat quasi der Paul. Und der hat mit mir natürlich mitgeschrieben und das war sehr, sehr toll.
Aber es gibt quasi eine Formel für lustige Dinge?
Glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Nein. Okay. Also ich glaube, würde ich mir absolut nicht anmaßen, das zu behaupten. Ich glaube, dass es jeder ein bisschen anders macht. So habe ich es halt gemacht. Das heißt, weder, dass es so richtig ist, sondern dass es der einzige Weg ist. Wir haben es halt so gemacht. Ich kann es nicht besser. Ich habe bis jetzt 100% meiner Kabarettprogramme, nämlich genau eines, so geschrieben. Ich habe keine Ahnung, ob wir es beim zweiten ganz anders machen oder weil wir gesagt haben, es hat eben das erste Mal schon so toll funktioniert, machen wir es gleich wieder. Aber im Grunde, also meinen Teil mache ich jetzt einmal gleich. Also wenn heute noch was Lustiges passiert mit dem Eierautomaten und mit der Alpakas, dann schreibe ich das einmal auf. Und dann kann es sein, ob das ins zweite Programm kommt oder nicht, ob es überlebt.
Geil.
Okay. Du fängst ja dann auch an, das erste Mal vor Publikum zu spielen. Sogenannte Einspielvorstellungen oder Vorpremieren.
Okay.
Vor deinem Premierentermin.
Okay.
Es war auch lustig, dadurch, dass ich eine Premiere am 6.9. im Niedermeyer hatte, 2023.
Ja.
Und das quasi der dritte Schultag war, 4.9. war Schulbeginn.
Ja.
Und in den Sommerferien alle Kabaretthäuser zu sind, hatte ich genau eine Vorpremiere, und zwar am 4.9. in Vöslau. Ja, wo es so knapp ist, wo du eigentlich sagen kannst, da kannst du eigentlich gar nichts mehr ändern bis zur eigentlichen Premiere. Normalerweise machst du es, wenn du etablierter Künstler bist, jetzt zum Beispiel, wie wir vorher geredet haben, der Thomas Stipschitz und der Viktor Gernot, die können sich es im Grunde aussuchen. Die können 50 Vorpremieren anspielen. Also die spielen das, verbessern, sagst, da haben sie nicht so viel gelacht, das könnte man länger machen, das ist zu kurz, alliert lassen wir weg, die Nummer müssen wir ausbauen. Und so verändert sich das im Laufe der Zeit, bis du halt dann einen tatsächlichen Premierentermin hast, damit du es quasi nicht bei der Premiere, wo ja dann auch Presse ist, wo mehr Augen auf dich sind, dass du es nicht zum ersten Mal spielst, sondern zum 36. Mal zum Beispiel.
Das ist
die Idee.
Okay.
Und dort ist das nicht. Ich habe das zum zweiten Mal gespielt. Genau.
Wie war das erste Mal?
Die Premiere an sich? Super.
Mega geil.
Ja, ich habe auch da wieder geistig an mir gearbeitet, weil ich gesagt habe, du Michi, eigentlich sind alle wegen dir da und die mögen dich. Also es ist ein sehr liebevolles Umfeld.
Ja.
Ich tue mir schwerer, wenn ich weiß, dass ich mag so Wettbewerbe eigentlich nicht. Es gibt so Kabarett-Wettbewerbe, wo du dann, wo auch schon du unter den Kandidaten manchmal spürst, dass das eher ein Gegeneinanderspielen und kein Miteinanderspielen ist. Und dann ist das Publikum auch meistens mit irgendeiner Fachjury, wo es dann auch schon leid ist, na, lustig ist das nicht. Also ich habe schon so viel gehört, also viel Neuigkeitscharakter ist das nicht dabei und sowas. Da denkst du ja dann halt nicht, ne? Und natürlich dann auch Leute, habe ich immer das Gefühl gehabt, wo du sagst, du bist Anhang von Kandidaten A, dass dann beim Kandidaten B, C und D nicht zu viel lachst, damit es nicht für die Jury dann so lustig ist. Genau. Und das ist halt, ich weiß nicht, die tun wir halt dann vorhin.
Nein, verstehe, das ist eine gute Stimmung.
Dann. Genau, die tun wir gut, wenn die Leute wegen mir kommen, weil das du merkst es einfach, die Stimmung ist ganz anders. Und was ich auch gern mache, ist halt bei größeren Kabarettisten, wo jetzt schon beim Gernot Kulis und beim Gary Seidel und jetzt in zwei Tagen darf ich das erste Mal im Globe beim Alex Christian spielen, vor 1300 Leuten, das wird auch sehr, sehr aufregend. Und das ist aber auch immer gut, weil die Leute natürlich nichts erwarten, die wissen nicht, dass du kommst.
Okay, und also die wissen das nicht, du stehst da nicht im Vorprogramm oder irgendwie so, okay?
Es ist meistens so, dass du dann quasi nach der Pause geht dann der Künstler, bei dem du bist, raus und sagt dich, es ist immer sehr liebevoll und sehr wertschätzend an. Die erzählen dann meistens immer eine Anekdote aus dem eigenen. Also der Gary Seidler zum Beispiel erzählt, dass er, bei ihm war das quasi der Hader, der gesagt hat, ja, dann spielst du halt einmal bei mir. Ne?
Geil.
Weil er ist irgendwie zum Hader gegangen und gesagt, wir sind lustig, aber das weiß keiner. Und jetzt er will auch, dass das irgendwer sieht oder mitbekommt. Und er hat gesagt, na, dann spielst du halt da. Geil. Und er hat sich gesagt, wenn er irgendwann einmal Häuser füllt und die Leute wegen ihm kommen, dann möchte er das anderen auch bieten. Und deswegen mit einem großen Applaus, Michael Bauer, Heidelberg Huber, und da bin ich rausgegangen. Und das ist natürlich super, weil die tragen die auch gleich. Und
bist du da aufgeregt? Wie bist du die Stimmung? Echt, gar nicht.
Ich bin überraschend wenig aufgeregt. Ich war früher so aufgeregt, dass ich mich immer halb angespielt habe.
Ich bin das heute noch. Also, wenn jetzt nicht vor, aber so, okay, vor 30 Leuten steht ich vor oder so, selbst da, also arg. Okay. Ja. Deswegen, das fasziniert mich. Mich faszinieren Leute, die sich da auf der Bühne stellen können und das nicht haben. Ich meine, eine gewisse positive Anspannung, produktive,
das ist
ganz klar und das ist auch wichtig, glaube ich, dass das da ist. Aber so, dass man nervös ist, also ich hätte da echt Probleme, muss ich da ehrlich sagen.
Ich glaube einfach, was dir auch die Sicherheit gibt, ist, dass dieses, es ist eh wurscht am Ende des Tages.
Ja.
Du bist nicht so wichtig für die anderen, wie du glaubst. Ja?
Ja.
Und eigentlich, was soll denn sein? Weißt du, was ich meine? Was soll denn sein? Die Leute finden es ja eh lustig.
Ja.
Jetzt spüle ich da und auf einmal ist mein Ton weg, weil die Batterien im Headset sind so aus.
Ja.
So. Und wenn ich dann auf einmal laut rede und sage, das hätten wir besser vorbereiten müssen, gell? Jetzt ist die Batterie leer. Die Leute wissen ja nicht. Die lachen ja. Weißt du, die wissen ja nicht, passiert das immer, ist das Teil vom Programm.
Voll.
Dann gehst du ein neues Headset drauf und sagst vielleicht nur, sie haben eh noch Zeit, oder? Ich meine, das ist ihre Zeit. Wir hängen alles hinten dran. Ne? Und wenn du diese Sicherheit hast, dass eigentlich nichts passieren kann, ohne dass du jetzt was Lustiges sagst dazu, oder
es ruft
dann
wer
aus dem Publikum was aus. Was soll denn sein? Am Ende des Tages ist es urwurscht. Ja.
Ja, das ist eine gute Einstellung. Wie tust du da, jetzt hast du dein Programm, das du ja schon des Öfteren gehabt hast, sag ich jetzt einmal, und performt hast. Wie würdest du sagen, wie verändert sich das? Oder hat sich das auch schon jetzt in den letzten Monaten verändert? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also die Premiere,
wächst das auch mit?
Ja, das wächst mit.
Okay.
Weil, also zumindest habe ich den Anspruch daran, dass ich es nicht besser weiß wie das Publikum. Und wenn ich glaube, es ist super lustig und ich finde es auch super lustig.
Ja.
Und das Publikum zeigt mir jetzt schon zum vierten Mal, dass die Stelle jetzt nicht so lustig ist wie andere Stellen.
Ja.
Dann muss der Wurm dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und dann streiche ich es natürlich völlig uneitel hinaus und versuche was anderes.
Okay, geil.
Und wenn das auch schlecht funktioniert, dann versuche ich noch was anderes. Mhm. So, dass halt das Programm dann immer wächst. Also Premiere zum Beispiel, den allerersten Entwurf, den ich an den Regisseur geschickt habe, war dann Version 1, V1.
Ja.
Premiere habe ich gehabt mit V13.
Wirklich,
und jetzt spiele ich V27. Also ungefähr
die
27. Version des Programmes. Mhm. Immer Details, also ich mache es dann immer so, wenn ich einen Absatz irgendwie austausche, das ist dann gleich eine neue Version, also nicht so, ich habe jetzt nicht komplett umgeschrieben, aber ich kann dir ein Beispiel sagen.
Ja, bitte.
Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn das Publikum das Gefühl hat, wenn sie jetzt lachen, verletzen sie dich, dann lachen sie nicht. Also ich habe eine Figur drinnen gehabt, die basierend war mal auf einem Vorgesetzten, den ich hatte, und da hat man einfach noch gemerkt, das war wirklich nicht in Ordnung, und wenn nur die Hälfte davon stimmt, das ist schon fast Mobbing. Ja.
Okay.
Und da habe ich dann probiert, an meiner Spielhaltung was zu ändern und zu sagen, wow, wisst du, was mir geschrieben hat, Urlaub, und bist du deppert, mit deppert gelacht. Und dann habe ich die Wuchtel gebracht und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, passt, dann streichen wir das. Die braucht es auch nicht. Ja. Diese Person braucht es nicht, dass ich jetzt sage, das war ich habe eine Frage gestellt, das Publikum hat es beantwortet, fertig. Ja.
Okay.
Genau.
Was mich auch irrsinnig interessiert, weil manchmal hat man ja nicht so einen guten Tag, selber, also wir haben ja auch geschrieben irgendwann einmal, so das gibt es nicht und sind da ja.
Das stimmt.
Hast du da, legt sich da bei dir ein Schalter um, wenn du auf die Bühne steigst, oder funktionierst du einfach so, oder kannst du das einfach alles, was da am Arsch gegangen ist, untertags, einfach so, bringst du das so weg, einfach, wie funktioniert das?
Also was ich sehr gerne mache, ich weiß nicht, ob ich mir das beibehalten kann, weil die Räume irgendwann größer werden, aber jetzt im Niedermeier, da gehen 100 Leute rein.
Ja.
Da spiele ich jetzt mit am öftersten.
Mhm.
Und da mache ich es eigentlich so, dass wenn um 19.30 Uhr die Vorstellung beginnt, dann bin ich so um 5, 6 herum bin ich dann dort, da machen wir Soundcheck. Mhm. Und dann kann man sagen, zwischen halb sieben und sieben kommen dann schon die ersten Leute. Und okay. Dann von sieben bis Vorstellungsbeginn wird es natürlich mehr. Aber ich bin durchgehend mehr oder weniger im Publikumsraum.
Geil.
Und rede mit den Leuten und trinke mit einer was. Und das nimmt mir schon ein bisschen die Angst, weil ich ja vorher schon ohne Text quasi Schmäh führen kann.
Ja.
Und ich merke, dass da eigentlich lustige Leute sind, normale Leute sind und vor denen brauche ich jetzt keine Angst haben. Ja? Also ich tue es ein bisschen für mich und ein bisschen natürlich die Leute freut es auch, dass du sehr nahbar bist und dass du da, das erwartet ja auch keiner. Ne? Mir hat schon mal eine Dame die Karten zum Anreißen in die Hand gegeben und ich habe gesagt, nein, sie brauchen es mir nicht sagen, ich spiele da heute. Ne? Ja. Und dann hat sie mir irgendwie gesagt, sie hat die Karten geschenkt gekriegt und sie weiß gar nicht, sie hat gar nicht geschaut. Hat gesagt, ja, aber sie können sich sicher sein, solange ich da stehe, fängt es nicht an. Ja. Das war sehr lieb. Also das ist das eine und das andere ist dann, ich gehe dann meistens 15 Minuten vor dem Auftritt, ziehe ich mich dann zurück, dann ziehe ich noch meine Bühnenschuhe an, ziehe andere Schuhe an und ziehe mir ein anderes Leiberl an und verkabel mich.
Ja.
Und dann sind so noch die letzten 4 Minuten, wo ich dann so ein bisschen Atemübungen mache und wo ich so ein bisschen in mich reinhorche. Ja. Und ich versuche mich immer ein bisschen in Dankbarkeit zu suhlen, ja? Weil ich dann einfach so, okay, die Leute schenken da Zeit von einer und die sind jetzt da und die sind nur wegen dir gekommen. Und egal, was eigentlich war, jetzt ist Spaßzeit. Ja? Jetzt gehst du raus, das ist das, was du immer wolltest. Das ist die Belohnung eigentlich für alles. Für all die Jahre davor, das ist jetzt das Ernten.
Saugeil.
Genau. Und dann geh da hin und es war, dass du sagst, ein richtig schlechter Auftritt habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Vielleicht muss das erst kommen, aber so, dass ich sage, ach, weißt du, sicher gibt es dann Auftritte, wo ich dann sage, ja, das hätte ich irgendwie mehr betonen sollen. Ja. Weiß nicht, da haben sie halt nicht so viel gelacht. Und das war für die Verhältnisse war es ein bisschen weniger, als ich es gewöhnt bin.
Ja.
Aber so, dass du sagst, wirklich mit Pauken und Trompeten, die haben die ausgepfiffen, ausbuht, da war Stille komplett, keiner hat gelacht. Das habe ich Gott sei Dank noch nie erleben müssen. Ja. Also das war, es gibt Schwankungen, aber das Grundniveau ist so, dass du sagst, ich kann eigentlich immer zufrieden sein. Und es gab auch noch keine Leistung, wo ich sage, da habe ich persönlich komplett nicht abgeliefert oder
da bin ich unzufrieden. Unzufrieden.
Genau, das hat es auch noch nicht gegeben. Vielleicht kommt das noch, aber ich habe erst 23 Auftritte oder so, 25 in Summe vielleicht gehabt.
Mhm. Ist der Frau öfters im Publikum oder?
Na, wir haben das auch absichtlich so gemacht, weil sie ist Sozialarbeiterin in Wien und ich gehe eigentlich auch nicht mit ihr oft mit und besorge irgendjemand eine Gemeindewohnung oder so, das mache ich auch nicht oft. Und wir haben es so gehalten, dass sie, weiß nicht, bei Premieren mitgeht oder wenn irgendwas Besonderes ist. Aber im Grunde ist es ein normaler Arbeitstag für mich und ich kann mir ja in dem Setting oft nicht um andere sie kümmern. Dann kümmern, okay. Weil ich ja natürlich dort in der Funktion bin, dass ich sage, begrüße meine Gäste, ich tue Schmäh führen mit den Leuten und so weiter und das ist dann blöd, wenn ich würde dann mit meiner Frau auch Zeit verbringen. Und da ist mir lieber, was so ein bisschen ein Ritual ist, ich beim Nachhauseweg telefonieren wir immer. Also ich rufe es dann an und sie bleibt meistens noch wach, genau.
Okay. Ja.
Dann telefonieren wir eine Stunde und wenn es dann am nächsten Tag frei hat, ist dann meistens eine Woche und wir trinken nur einen Kaffee. Ich trinke spät abends auch noch Kaffee.
Ja.
Es wirkt nicht so
wie
bei
ist
mir.
Ist der Tagesrhythmus? Und ich glaube, dass unserer ziemlich gleich ist.
Das freut mich.
Glaube ich. Ja.
Ich sage, wir telefonieren viel zu selten um 2:45 in der Früh.
Ja, können wir gerne machen.
Aber können wir gerne machen. Ich bin wach. Nein, der normale Tagesrhythmus ist so, dass ich natürlich, wenn ich Auftritte habe am Abend, das ist immer so um 19:30, das heißt um 16, je nachdem, wo es ist, wenn die Anfahrt ist. Aber im Moment spiele ich ja noch sehr lokal um Wien, in Wien und um Wien herum.
Burgenland auch, habe ich.
Burgenland auch, genau. Ja. Mattersburg darf ich jetzt auch spielen am 4.5.
Ja.
Ich glaube, ich will Werbung einbauen. Kommen Sie, heidelberghugo.at. Ja. und dann geht es quasi los um 16 Uhr und deswegen stehe ich dann meistens so zwischen 12 und 1. So, in dem Regel. Man sieht, damit man nicht zu viel vom Tag versäumt. Genau, stehe dann auf und dann tue ich was frühstücken oder meistens fange ich dann gleich mit dem Mittagessen an.
Ah, geil,
ja. Und dann fahre ich los und ich esse immer an Tagen, wo ich auftrete, esse ich nicht viel. Bin ja nicht, wir haben ja unseren gemeinsamen Freund, den Bernhard Speer, der wird da schon ein anderes Catering haben, aber wenn ich hinkomme, ist meistens entweder nichts oder Mineralwasser oder sowas. Also bei mir ist es immer sehr, ich habe kein Catering. Im Niedermeier esse ich dann öfters entweder einen Schinken-Käsetoast oder eine Aufbackbrezel, aber das ist auch eher nach dem Auftritt.
Okay.
Genau. Davor.
Macht der Essen wenig. Auch müde? Mich macht Essen müde.
Ja.
Ja.
Vor allem, ich esse jetzt schon länger keinen Zucker mehr und seitdem ist es sehr viel besser. Ja, sehr viel besser geworden.
Oder was? Komplett?
alles, ja, wo ich sehen kann, dass da jetzt, also dort Süßigkeiten, solche Sachen, wo jetzt komplett offensichtlich stecken. Zucker drin ist.
Seit wann?
Getränke seit 3 Monaten ungefähr.
Oh, okay. Ja.
Und das Geile ist, es musst du mal schaffen, trotzdem nichts abzunehmen. Das musst du mal hinkriegen, oder?
Das ist ja Challenge.
Also, dass du wirklich sagst, nein, jetzt isse ich einfach mehr Fleisch, weißt du? Das siebte Fleischlaberl, das habe ich mir verdient. Ich isse ja kein Zucker. Also, das musst du wirklich mal. Ich halte meine Figur wirklich mühelos. Stop.
Ja, ist geil. Ja. Und war gestern schlafen? Du hast dann den Auftritt und gestern um 3 schlafen? 2.
Nein, ich komme dann meistens vom Auftritt, je nachdem, wie lange noch quasi mit Leuten zu sprechen ist und wie die Stimmung ist. Ja, meistens, ja. Meistens wollen dann Leute noch Fotos oder Autogrammkarten oder Scheidungsurkunden oder irgendwas unterschreibe ich dann meistens. Und dann bin ich so gegen 22.30 Uhr, 23 Uhr zu Hause, wenn ich in Wien spiele. Ja. Und dann bin ich meistens noch zu aufgekratzt, dass ich dann sofort schlafen gehe. Und dann mache ich noch Büroarbeit. Ne? Also es ist dann, ich mache ja noch, das ist ja das Gute, wenn du jetzt 20 Jahre im Büro warst, die Excel-Skills sind ja noch vorhanden. Also ich habe dann Listen, dann trage ich ein, wie viel Leute waren heute und schon, was kostet dann die Karte im Schnitt und machen wir dann so Berechnungen und Planzahlen und Forecasts und so. Ja,
du bist
ja,
schon sehr analytisch,
ja,
oder?
Ja.
Von der Arbeit auch aus, einfach von
ja,
der
und weil ich ein Sicherheitsbedürfnis habe. Ich habe schon, wenn ich sage, okay, wenn sie es bis jetzt so verkauft hat, dann, es gibt ja auch andere Künstler, die sagen, na, ich kann es eh nicht, kann ich auch verstehen, ja, ich kann es eh mehr oder weniger nicht beeinflussen, wie stark mein Kartenverkauf ist, brauche ich mich auch nicht gewöhnen damit. Ich quäle mich sehr gerne. Weißt, ich schlafe einfach gern schlecht, dass ich mir denke, ah, scheiße, jetzt da ist erst der Raum halb voll und ich hätte ihn schon ganz voll. Okay, also vielleicht ändert sich das auch noch, aber im Moment ist mir nicht wurscht, wenn da 400 reingehen und 120 Karten verkauft sind, dann denke ich mir nicht, naja, kann man nichts machen.
Was sind da deine Hebeln, das dann, wenn es so wäre, dass so ist, dass da nur 120 verkauft sind, dann ist dann noch 2 Wochen hin zu dem Termin, was machst du dann mehr auf Social Media wieder?
Ja, ich habe jetzt angefangen mit OnlyFans, wo ich dann so kleine Werbeentschaltungen auf meinen Brustwarzen mache. Das kommt eigentlich sehr gerne, sehr gut an. Ja. Das ist so der größte Hebel, den ich machen kann. Nein, natürlich, meistens auf Instagram und mit Stories mache ich das. Ne?
Die sind merkst du aber dann Hebel? Funktioniert das?
Ich glaube, es nimmt im Laufe der Zeit ein bisschen ab, weil du natürlich, ich glaube, ähnliche Leute erreichst. Das sind ja hauptsächlich deine Follower oder Stories sind fast nur deine Follower.
Ja.
Und das ist ja ein bisschen wie ein Film. Das schauen sie ja die wenigsten öfters als einmal an. Wenn sie es gesehen haben, weißt du das.
Ja. Ja.
Und dadurch, dass du als Kabarettist, sage jetzt mal, alle 2, 2,5, 3 Jahre ein neues Programm schreibst, bist du eigentlich darauf angewiesen, dass du an vielen verschiedenen Orten das immer Gleiche spielst. Mhm. Weil er dann, ich sage jetzt einmal, du schöpfst den Markt ab ein bisschen wie der Fische in einem Teich. Ne? Mhm, in Wien sind halt 2 Millionen Leute, da kannst du öfters spielen. Aber es gibt halt viele Bühnen, jetzt habe ich zum Beispiel gespielt im Theater Westliches Weinviertel.
Ja.
Und da hat man die Veranstaltung gesagt, war super Auftritt, sehr gut, sehr gerne. Aber mit diesem Programm brauchst du bei mir nicht nochmal kommen, weil das Einzugsgebiet ist einfach nicht da. Ne? Und dann gibt es auch viele, ich sage jetzt mal Kulturvereine, die ihren Mitgliedern ein facettenreiches Programm bieten wollen. Und da gibt es ja dann einmal Live-Musik, einmal ist Kinder-Kasperltheater, einmal ist eine Ballettvorstellung und dann ist halt einmal ein Kabarettist. Okay. Und wenn du das so in dem Rhythmus machst, hast du halt aufs Jahr gesehen, exklusive Sommerferien, 2 Slots, wo Kabarettisten spielen.
Okay.
Und dann ist halt auch die Frage, nimmt er sich einen Etablierten, wo er weiß, das ist voll, oder gibt er dir als Newcomer die Chance und geht ein Risiko ein? Ne? Machen auch nicht viele. Mhm. Und das ist halt dann oft die, wie soll ich sagen, die Problematik, mit denen dann Neulinge wie ich kämpfen. Mhm. Es gibt so, wie ich glaube, wie bei vielen Jobs, wird es irgendwann einen Punkt hoffentlich geben bei mir, wo ich dann sage, ab jetzt ist eh klar. Da muss dann quasi, ich glaube, es gibt dann, dass du eher aussortieren dann musst, weil da kommen dann die Veranstalter und sagen, hey, da wollen wir noch Termine, weil die einfach wissen, die sind ja auch kein Feind ihres eigenen Geldes.
Ja.
Wenn du halt die Größe und Beliebtheit hast, dass du sagst, das ist eigentlich wurscht, wo du hingehst, du machst die Hütten voll, musst nur schauen, ist die Größe passend, dann kannst du es dir auch ab einem gewissen Punkt, glaube ich, relativ gut aussuchen. Aber die kannst du halt, so wie im Fußball, die kannst du halt dann an einer Hand oder an 2 Händen von mir aus abzählen. Ne?
Ja.
Genau. Und da ist halt die Frage, ob ich sechste Liga bleibe oder ob ich irgendwann aufhöre.
Das glaube ich nicht.
Nein, also es ist ja, es gibt ja auch genug Leute, die dann sagen, nein, das bin, mit dem bin ich zufrieden, ich bin da, ich möchte schon, ja. Ich möchte schon die, okay. Die Taylor Swift des, des österreichischen Kabarets quasi.
Wäre cool. Hast du auch viel, hast du auch viel Pressure für dich selber?
Nein.
Du wirkst
also ich,
ehrgeizig.
Ich, ja, ja, schon. Ehrgeizig, aber ich möchte es angenehm ehrgeizig. Also so sympathisch ehrgeizig. Ich möchte nicht so, ich bin nicht, ja, das kann ja, nicht.
Nein,
also
das bist,
so
das bist du
Ellbogentaktik und ja, so, das mag ich nicht.
Oder hast Ziele?
Schon, ja, ja, ja. Weil es war historisch durch meine persönliche Geschichte, war es schon auch immer, Geld war schon auch immer ein Thema und auch immer ein Problem eigentlich in meiner kompletten Jugend-Ding. Okay. Ja, also es war immer so ein bisschen zu wenig, nicht gut genug, nicht viel genug. Also obwohl ich immer gut verdient habe, war eher die Ausgabenseite und teilweise, die ich nicht so gut beeinflussen konnte, die Ausgabenseite, so wie es die Mutter war und so weiter.
Ja,
und, so
weiter. Okay.
Und deswegen wäre es halt schon gut und ich, da glaube ich auch dran, weil das ja das ist, wovor ich mein ganzes Leben davor eigentlich davongelaufen bin, jetzt meine eigentliche Bestimmung, glaube ich schon damit oder hoffe zumindest, dass ich irgendwann einen Punkt erreiche, wo ich sage, okay, auch wenn es ein schlechter Monat einmal ist, ja, ist das ja, die Nulllinie nicht auf Null, sondern auf ein Einkommen, wo du sagst, weißt, ich brauche keine Markenkleidung, ich brauche keine 6D, ich habe keine Uhr, ich habe gar nichts, ich brauche kein teures Auto. Aber halt so, dass du sagst, ein vernünftiges Leben und ein paar Rücklagen bilden, weil, wie gesagt, in den Sommermonaten bei den kleineren Kabarettisten ist ja relativ wenig los. Die spielen die Kabarets nicht oder haben es nicht offen. Jetzt gibt es ja dann immer mehr so Theater im Park. Da
genau.
Musst du aber schon groß sein, weil da genau 1400, glaube ich.
Wirklich?
Einer. Ja, ja, ja. Da musst du richtig fett sein. Also wenn ich mal Theater im Park spüre, dann weißt du, das ist
jetzt.
Next Step schon. Ja, ja, da musst du schon Kapazunder sein. Da spielt der
Stiftschitz
und Christian und so, ja, ja.
Okay, okay.
Spielen die Großen.
Was für, wie, du bewegst dich viel auf Social Media. Wie ist deine Einstellung dazu? Ist es so, weil wenn du sagst, dass dann an jetzt auch ein Kind, das jetzt bald erwachsen ist oder schon erwachsen ist oder
schon,
so.
Ja.
Oder schon erwachsen ist. Wie siehst du das und wie gehst du damit um? Machst du dir selber Beschränkungen, dass du sagst, okay, ich bin jetzt nicht 10 Stunden am Tag auf TikTok und Instagram, weil es ja für dich doch ein bisschen was Jobmäßiges, was Berufliches
genau.
auch ist.
Ja.
Kannst du das trennen oder wie funktioniert das?
Ich glaube, kann auch völlig falsch sein, aber ich glaube, je besser es mit der Kabarett-Bühnenkarriere rennt, desto weniger bzw. selektiver kann man auch werden mit den Social Media Videos. Also mein Ziel wäre, wenn du mich heute fragst, wo soll die Reise hingehen, wäre es schön im nächsten Schritt, dass ich mit der Kabarettkarriere auf der Bühne mir das leisten und erlauben kann, dass ich sage, ich kann mir ein Social Media Content Team leisten, dass ich zum Beispiel sage, ich lade dich ein als Kameramann und Editor in meine ClickUp Untergruppe, die sich nennt Content-Ideen.
Ja.
Und da gibt es dann für jedes Video ein Ticket. Und wir haben einmal in der Woche ein Content-Meeting und wissen, alle 2 Wochen drehen wir 5 bis 6 Videos, die schneidest und die posten wir dann gleich automatisiert und die Geschichte ist erledigt. Das heißt, dass ich diesen, aktuell mache ich jetzt 3 Videos die Woche und überlege mir vorher nicht, was ich mache. Also ich produziere die nicht vor, sondern ich mache heute das Video für heute und morgen das Video für morgen.
Echt, ja, ja, ja. Okay.
Was ich schon gemacht habe, damit das funktioniert, ist, ich habe es ein bisschen vom Aufwand her reduziert. Also am Anfang habe ich noch 4 Kameraeinstellungen, 2 Kostüme oder 3 Personen gemacht. Jetzt setze ich mich einfach hin vor meinen Tisch, habe so ein kleines Tischstativ und merke, wenn die Idee gut genug ist, braucht es auch nicht sehr aufwendig sein. Genau. Schaust einmal links an der Kamera vorbei, einmal rechts an der Kamera vorbei.
Und
genau. Und ich habe jetzt auch sehr viele Videos, wo ich quasi nur ich bin und die andere Person spürt man nur. Also wenn ich jetzt sage, ne, was heißt, ich soll mir die Füße waschen, dann weiß man, der andere hat zu mir gesagt, ich soll mir die Füße waschen. Obwohl man ihn nicht sieht, ist leicht im Produzieren, ist aber im Kopf der Leute trotzdem eine Person und sie stellen sich es vor. Genau.
Ja.
Und das ist eigentlich ganz geschickt gemacht, für eine faule Sau, wie ich es halt noch immer bin. bringt auch Ergebnisse und haut die Affäre. Aber natürlich wäre es schöner, wenn ich sage, schau, ich habe jetzt eine grundsätzliche Idee, und du bringst sie dann ein und sagst, wow, Leihwand, das könnte man dann, da gibt es ja so eine Stabkamera, wo du in eine Softbackel reinfahren kannst und solche Geschichten. Ja, genau. A, da, ich habe das Equipment nicht und B, ich habe auch, und mich interessiert es auch nicht. Ja, ich will einfach nur, oder wenn ich mal in Bernhard seine Sketches anschaue, ist halt einfach ein Kracher. Ja. Es ist einfach super gemacht, man sieht, dass es hochwertig produziert. Ja, da gibt es Leute, die Ahnung haben, aber die, das ist halt nicht ganz gratis. Ne? Und wenn ich das dann sage, genau, wenn ich sage, im nächsten Schritt kann ich mir dann von der Kabarettkarriere das quasi ein Stück weit finanzieren. Und es wird dann immer besser. Das Endziel wäre dann schon, dass ich sage, ich bin sehr gut und sehr gerne und oft und groß auf der Bühne. Und Social Media ist ein fixer Bestandteil und eine fixe Säule, die ich nach wie vor mache, aber halt dann, weiß ich nicht, im Zuge von einem eigenen YouTube-Format oder mit irgendeiner Show, weißt du, es gibt ja viele, genau, die haben dann eigene Formate für YouTube. Vielleicht ist es dann irgendwie eine wöchentliche Show und
okay. Genau. Was ist dein Gefühl von, ich hasse den Ausdruck, aber Work-Life-Balance?
Work-Life-Balance?
Ja, wie hast du schon Momente gehabt jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel, wo es da zu viel war?
Nein.
Okay.
Nein. Also das ist ja sowieso eines der Probleme, die man als Anfänger überhaupt nicht hat. Man hat sehr viel Zeit und sehr wenig Ressourcen. Und irgendwann dreht sich das dann. Du hast dann viel Ressourcen und wenig Zeit, wenn du quasi im Business drinnen bist. Aber im Moment bin ich nur immer so, dass ich sage, wenn du sagst, morgen machen wir noch eine Podcast-Folge, sage ich sehr gerne, ich bin da. Ja? Weil ich habe keinen Termin. Einfach, ja?
So. Okay, ich verstehe. Ja.
Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, wenn du das umstellst und dann auf einmal etwas für dich Sinnhaftes tust. Weil ich schenke jetzt quasi den Leuten ein Lächeln. Und wenn es nur 5 Sekunden ist, wo es gut drauf sind oder besser drauf sind ein bisschen wie vorher, dann gibt mir das eine innere Erfüllung und dann ist halt Arbeit auch nicht mehr arbeiten. Und wenn du zwar Excel hast und die scheiß Tabellen aufmachst, aber in dem Excel steht, wem du wie viel verrechnen kannst, dann macht das halt auch mehr Spaß, wie wenn das irgendwelche Zahlen sind. Ne? Irgendwelche fiktiven Beträge, die es nicht dein Geld ist und du überweist es dann an irgendwen, der da eigentlich auch wurscht ist. Ja? Das ist dann, wenn das alles ein bisschen mehr Relevanz hat, dann... Ja. Also ich arbeite sicherlich, das hat meine Frau auch schon oft gesagt, ich arbeite sicherlich stundenmäßig mehr als im Büro vorher, aber es fühlt sich halt einfach nicht so an. Was jetzt eher ein Problem ist, dass ich dann sagen muss, du, wir haben ja auch noch ein Privatleben. Ne? Also können wir das einmal weglegen, gehen wir mal spazieren ohne Handy und genau. Also das müssen wir uns dann auch eintragen. Und ich sage dann oft, schick mir einen Termin, weil sonst wird das nichts. Genau, schick mir einen Termin, jetzt Freizeit. Ne? So.
Was war ein richtig schöner Moment? So in den letzten 1-2 Jahren?
Ja, viele.
Viele?
Na, viele.
Was ist da dein Kopf geblieben? So mit Publikum oder allgemein oder was?
Ja, ganz, ganz, ganz viele Meilensteine. Also das Erste war, ich hätte mir nie gedacht, dass ich meine Kabarettpremiere im Niedermeyer, also sehr etabliertes, sehr geil. Thüringer, haben alle Großen haben angefangen. Unfassbar, ja. Das ist mal das Erste. Das ist
brutal geil.
Dann davor natürlich noch, dass ich im ORF in einer Hauptabendshow bin, dass ich mal gleich mit sowas anfange, ist natürlich komplett krank. Dann dieser erste Moment bei Manuel Rube, wo ich auf der Bühne stehe und das viel besser und eigentlich alle Ängste, die ich gehabt habe, in der Sekunde verpufft sind.
Ja.
Und du da getragen wirst von einer Welle aus Liebe und Zuneigung und Applaus, ist ganz, ganz toll. Ja. Und und dann auch auf so Social-Media-Geschichten, wo ich mir denke, ohne Social-Media hätte ich den Bernhard nicht kennengelernt. Ich habe mich mit dem Clemens Hoyos getroffen, der macht die Knigge-Akademie in Deutschland, der ist so ein Benimm-Trainer. Und der war mal in Wien und hat mir angeschrieben und gesagt, er ist jetzt in Wien, ob wir was essen gehen wollen. Und,
so geil.
Der ist ganz, ganz toll. Ne? Und du lernst halt über Social Media Leute kennen, die du normal nicht. Genau. Und jetzt ist dann schon so, also auf Instagram habe ich dann jetzt auch diesen blauen Haken, den man sich auch kaufen kann, aber ich habe ihn Gott sei Dank so bekommen. Habe ich mir erarbeitet. Ja. Und also ich merke schon auch, wenn du dann zum Beispiel irgendwas kommentierst, irgendeinen Firmenpost oder so und da ist der blaue Haken dabei, dass sie dann zumindest eher auf dein Profil schauen und dann du dann auch tendenziell eher eine Antwort kriegst als ohne dem. Auf TikTok habe ich ja noch keinen, aber da sind sie ein bisschen strenger, es wird ein bisschen dauern, glaube ich.
Gibt's, was sind da die Zahlen, die man bei TikTok haben muss?
Gar keine speziellen Zahlen. Ich glaube, sie schauen auf so Geschichten, hast du einen Wikipedia-Eintrag oder nicht, habe ich keinen.
Ah, okay.
Bist du quasi Person öffentlicher Relevanz und das ist halt sehr subjektiv. Ne? Du kannst dann quasi Links mitschicken, wo du dann sagst, okay, da hat der ORF von mir geschrieben und so weiter und so fort und dann kommt es davon, bewerten die das als redaktionellen Inhalt, weil der ORF ja quasi.
Österreichische TikTok-Dependance.
Das machen die Berliner in Deutschland, glaube ich.
Machen sie in Deutschland.
Ja, genau.
Okay. TikTok Berlin. Ich bin auf TikTok gar nicht. also ich bin schon, aber bist du der Unterschied?
Vom Algorithmus her jetzt, oder?
TikTok,
Instagram. Also für mich ist es so, dass Instagram eher Stammkunden und Interaktion ist, mhm, und TikTok ist eher neue Leute gewinnen.
Ja.
Also ich versuche die Videos, also nein, ist falsch. Aber TikTok sollte man aus meiner Sicht eher so sehen, dass du sagst, mach die Videos so, wie wenn dich noch nie jemand gesehen hätte. Egal, wie viele Follower, mhm, du hast. Mhm. Stimmt dann nicht. Natürlich, die Folgen bekommen dich tendenziell eher angezeigt. Okay. Aber TikTok ist eher so, stell dir vor, ich habe noch nie irgendwas von dir gesehen, da, mhm, muss das Video funktionieren. Bei Instagram ist es eher so, da ist der Anteil der Leute, die, mhm, dich schon mal gesehen haben, gefühlt für mich höher.
Größer.
Okay. Ja. Und deswegen machen auch so Dinge wie, du kannst ja jetzt auf TikTok auch Stories machen, mhm, aber so Dinge wie, ich habe den nächsten Auftritt in Mattersburg, das poste ich nur als Story auf Instagram und nicht auf TikTok. Spannend. Auf TikTok sehen sie irgendwie, mhm, 120 Leute, mhm, das war's. Mhm. Ne? Obwohl ich doppelt so viel Follower auf TikTok habe wie auf Instagram.
Wirklich, wahr?
Auf Instagram sehen es 3.500.
Okay, arg.
Also es bringt gar
nichts. Sind oft Leute doppelt und dreimal bei dir in einem Programm auch?
Ja, lustig.
Das
total arg. Ja. Letztens war wieder die Iris da, liebe Grüße Iris. Die war, glaube ich, zum vierten Mal in meinem Solo-Programm und hat sich gestern mich und den Manuel Dahlhammer mit unserem am Boden geblieben Bühnenprogramm. Lustig. Weil sehr, sehr viel Improvisation dabei ist. Also wir haben, mhm, zum Beispiel wir bitten die Leute vor der Pause, Zetteln zu schreiben, pro, mhm, Zettel einen Satz.
Mhm.
Und dann nach der Pause kommen wir auf die Bühne und sagen, ihr habt ja Zetteln geschrieben.
Ja.
Und wir spielen jetzt irgendeine Szene, zum Beispiel, ich glaube, das war auf ein Begräbnis, das hat uns das Publikum zugerufen, mhm, auf ein Begräbnis sollen wir spielen. Und ich werde dann eh herausfinden, dadurch, was der Manuel spielt, wer er ist. Also das weiß ich auch nicht. Also er ist dann wie ein Opa hereingekommen und gesagt, ja, ist das ein Opa, grüß dich. Ja. Also ich habe darauf reagieren müssen, dass er der Opa ist. Und dann mussten wir diese Zetteln, die der Manuel am Boden und für mich auf den Tisch gelegt hat, weil ich mich nicht runterbücken kann. Das heißt, ich habe es mal vom Tisch genommen und der Manuel hat es vom Boden aufgehoben, die Karten. Die haben wir dann versucht, in diesen Dialog einzubauen. Ne? Also ich habe dann gesagt, geh Opa, meine Güte, du zitterst schon wieder so, weißt du, was da der Doktor aufgeschrieben hat, die Medikamente, warte, und dann nehme ich so einen Zettel und dann steht drauf, ich bin Stammkunde bei McDonald's zum Beispiel, weil das jemand draufgeschrieben hat. Ne? Und die Leute freuen sich einerseits, weil sie natürlich sehen wollen, wird ihr Zettel gezogen, ja, und wird der benutzt. Das ist immer sehr, sehr, es kommt immer sehr gut an. Und da waren halt viele so Impro-Geschichten waren dabei. Oder wir haben ein Spiel gespielt, wo ich,
ja,
der Manuel ist ein Geschäftsbesitzer und ich tausche etwas um, was er sich vorher mit dem Publikum ausgemacht hat, wo aber ich nicht weiß, was ich umtausche. Ist. Genau. Ja. Das heißt, ich setze meinen Kopfhörer auf mit Musik und komme dann eine, zum Beispiel, indem ich so tue, wie wenn ich einen Hinkelstein in der Hand hätte. Und das Publikum findet es lustig, weil in dem Fall war es eine Mausefalle. Ne? Und ich komme halt rein und tue, wie wenn das 300 Kilo schwer ist, weil ich ja nicht weiß, was das ist. Ne? Und dann sagt der Manuel zum Beispiel und gibt mir eben den Tipp, weil ich sage, grüß Gott, ich würde das umtauschen. Und er sagt dann, naja, das haben sie aber gut einpackt. Warten, das muss ich rausnehmen. Und er zeigt mir quasi, das ist viel kleiner, was ich erraten muss.
Das ist geil.
Und dann nach 5 Minuten oder was komme ich halt drauf, das ist eine Mausefalle und dann ist aufgelöst.
Ui, geil.
Genau, so Geschichten machen wir halt. Ja. Im ersten Teil hat es dann eben einen Programmteil gegeben, das quasi ohne diese Interaktion war, wo wir so ein bisschen erzählt haben, wie haben wir uns damals in der Show kennengelernt.
Ja.
Und was ist danach?
Das hätte ich jetzt
angefacht, ja. Ja, genau. Was ist danach passiert?
Ja.
Und das ganze Stück dreht sich halt darum, dass wir zuerst dem Publikum erzählen, dass gar nichts passiert ist. Also weder bei ihm, er hat es gewonnen und ich bin Zweiter geworden, bei mir ist auch nichts passiert. Ja.
Was ich komisch finde.
Wir uns dann, weiß ich nicht. So, ja. Und wir uns dann quasi gegenseitig anrufen und anlügen. Weil er sagt, er ist super busy und ich sage, du, ich hetze von Auftritt zu Auftritt. Also ich weiß nicht, wir haben ja beide, haben keine Managers, haben wir vorher gesagt, und wir tun aber gegenseitig so, wie wenn wir welche hätten. Und dann treffen wir uns quasi in einem Büroturm in Wien wieder und haben beide einen Termin beim ORF, aber in diesem Büroturm, und müssen dann in den 60. Stock fahren, steigen in einen Lift ein. Mhm. Und dieser Lift ist ein AI-sprachgesteuerter Lift, der uns die ganze Zeit verarscht. Ja. Also eine Damenstimme, die Nova, und die gibt uns kalt warm. Ne? Also die, genau, das ist so der erste Teil. Und der zweite Teil sind dann eben diese Impro-Geschichten. Und das ist auch aus einer Notlösung heraus entstanden, weil mich damals im Oktober 22 die Veranstalterin, Kulturreferentin von Vösendorf und vom Kulturgewölbe gesehen hat. Und die hat gesagt, sie möchte gerne, dass ich bei ihr auftrete, und zwar im Jänner 2023. Und ich habe gesagt, du, ich habe erst im September Premiere, ich habe kein Programm im Jänner, was soll ich da spielen? Und sie hat gesagt, na kein Problem, nimm doch halt einen zweiten aus der Show, und spielst halt 60 Minuten, jeder, ich spiel's halt, was kennst du, ne, so auf der Art. Und ich habe dann den Manuel gefragt, ob er mit mir diesen Abend sich gerne teilen möchte. Und er hat dazu gestimmt. Und bei der ersten Probe, weiß ich nicht, bin ich hingegangen. Und die Erwartungshaltung war, ich spiele 20 Minuten und gehe weg. Und er spielt 20 Minuten. Ja. Dann machen wir vielleicht noch eine gemeinsame Nummer aus. Mhm. Und bei der ersten Probe bin ich dann hingekommen zu ihm und habe, weiß nicht, das Gefühl gehabt, ich hätte gerne eine Aufzugsszene mit ihm. Bin ich hingekommen und habe gesagt, Manuel, ich hätte gerne irgendeine Szene in einem Lift mit dir. Und dann ist diese ganze Geschichte mit der Nova, mit diesem AI-Lift entstanden. Wir haben eigentlich eine komplette Stunde Programm geschrieben.
Sau geil.
Aus dem Nix. Ja. Und das war dann geil. So lustig, dass wir es einmal gespielt haben. Mhm. Und dann hat Felsendorf gesagt, das ist so gut angekommen, das müssen wir nochmal spielen. Dann haben wir es nochmal gespielt.
Sau geil.
Und dann hat alles einen Grund, wo wir es gestern gespielt haben, haben gesagt, na, jetzt spielen wir es auch nochmal. Ne. Und das ist ja eigentlich schon 2 Jahre her und ich glaube jetzt nicht, dass wir es noch, einmal spielen werden oder oft noch spielen werden, weil der Aufwand ist immer relativ groß. Ne? Jetzt habe ich es einmal gespielt gestern, jetzt spiele ich es 8 Monate nicht mehr.
Musst du es dann auswendig lernen?
Also, ja, den ersten Teil schon, weil natürlich auch viel und du brauchst dann Techniker, der immer weiter druckt. Ne? Weil es ist dann wirklich ein Dreiklang zwischen dem Aufzug, mir und dem, der sagt was und ich sage, na bravo. Dann sagt der Manuel einen Halbsatz und dann muss der Aufzug wieder was sagen. Das heißt, du brauchst auch einen Techniker, der sehr fit ist und da mitspringt. Ne?
Geil.
Und dann so Geräusche wie Lifttür geht auf, wir steigen aus, Lifttür geht zu, Lift fährt, Lift bleibt stecken. Ja, alles so Dinge.
Wer macht das?
Ich habe die Soundeffekte gemacht, dass er wirklich nur 1 bis 42 einfach nur weiter drucken muss.
Also
Q und weiter.
Ja. Okay.
Genau.
Saugeil. Ja. Das ist
weil ich es nicht anders kann, habe ich das für die Techniker unter uns in Adobe Premiere Pro gemacht und nicht in Audition. Einer, das kann, hätte es natürlich im Audioprogramm gemacht. Ich habe das als Video gemacht und habe dann nur das Audio exportiert. Funktioniert auch.
Funktioniert
als
MP3. Genau. Wo willst du spielen? Was ist so eine Zielgeschichte, wo du sagst, das war das? Da. Gibt es irgend sowas?
Ja, also die großen Dinge sind natürlich der Atem Park irgendwann einmal. Das Globe ist das Größte, was du in Österreich spielen kannst. Stadtsaal spiele ich jetzt schon und ist super, super toll auf der Marieferstraße, 400 Leute. Und es geht ja nicht immer
da
um
bin die... bin ich auch. Ist das Stadtsaal, ist das, oder?
Marieferstraße, ja. 22.05. Da bist du dort, genau. Ja, da wirst du mich sehen. Ganz ein toller, schöner Raum, urliebe Leute, tolle Technik. Und das Orgel ist natürlich, das sind ja immer Idealbedingungen. Du musst dir vorstellen, das ist wie im Kino. Das heißt, wenn es losgeht, der Ton ist perfekt, es ist alles finster, alle Leute schauen auf die. Was natürlich für viele ein Albtraum ist, aber für mich ist das, für mich ist das perfekte Spielbedingungen.
Ja.
Weil wenn du jetzt sagst, du spielst zum Beispiel eine Gala auf, weiß ich nicht, vom TUI-Reisebüro auf der Weihnachtsfeier, dann ist das vom Spielen her natürlich nie so gut wie in einem perfekten Theater, weil die selten ein Theater anmieten. Das heißt, die sind dann irgendwo in einem Restaurant oder in irgendeinem Saal und du baust dann so eine Art Mini-Bühne auf, wenn überhaupt, oder stehst am Boden, stehst leichte Höhe, du hast dann irgendwie keine Rückwand, das ist alles Höhe. Der Kölner sagt dann, leider, das Licht, das können wir nicht abdrehen, das brauchen wir schon. Du machst ja dann nur aus, dass die, während du spülst, nicht servieren und nicht bestellen, logischerweise.
Ja.
Das ist das Mindeste, das kriegst du dann eh auch immer hin. Aber im Grunde vom Spielen her ist es natürlich für den Künstler selber nicht so leiwand, wie du spielst in einem Theater und dort kommen alle wegen dir. Weil auf der, beim Beispiel zu bleiben, bei der Weihnachtsfeier von TUI, kommt ja keiner wegen dir. Ne? Die kommen wegen Fressen und Saufen.
Ist Schmerzensgeld oder was?
Sagt man so, Schmerzensgeld, ja. Genau. Weil es natürlich vom Spielen, das ist ein bisschen überspitzt, aber vom Spielen her ist es natürlich nicht so schön wie in einem Theater und dort ist auch keiner wegen dir gekommen. Deswegen ist natürlich auch, du musst das Publikum viel stärker arbeiten. Ne? Sehr klar. Weil ich war einmal bei einer Veranstaltung, da haben die vorher, es war der dritte Tag von einem Seminarding und ich war dann quasi das Highlight am dritten von 4 Tagen und ich habe am nächsten Tag um 8 Uhr wieder Programm gehabt. Ja? Das war dann um 2. Also die Umstände der Leute sind halt dann einfach immer ein bisschen schwierig. Was das, die können sich nicht zu 100% auf das konzentrieren.
Ja. Sag ich, gefällt mir am Stadtsaal, gefällt mir wirklich
schön. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was du sagst. Sollte relativ kurzweilig sein, weil ich erzähle viele kleine, kurze Geschichten. 2x40 Minuten ist der Plan. Mit 20 Minuten Pause dazwischen. Und es ist bis jetzt immer sehr gut angekommen. Ich erzähle so ein bisschen auch, wie bin ich, warum hasse ich Heidelberg Hugo im Internet, wie bin ich dazu gekommen. Wie hat meine Frau reagiert, wie ich gesagt habe, ich mache jetzt lustige Online-Videos. was ist mit meiner serbischen Mutter, die so redet wie...
Na schau, das ist nämlich auch unprofessionell.
Jetzt leitet dein Handy, oder wie? Jetzt leitet mein Handy, ja. Mitten in meinen Satz rein. Das Ist unangenehm. Sehr unangenehm. Ich habe dich angerufen unterm Tisch. Ich wollte ein bisschen reinlassen. Es war ich, es tut mir leid, Stefan. Ja, ich weiß. Nein, also das ist so ein bisschen sehr, sehr, sehr alltäglich, kurzweilige Geschichten, sehr empfehlenswert. Ich finde es lustig und es gibt auch schon einige andere Leute, die es auch lustig finden. Und sobald du es gesehen hast, kannst du es auch sagen, ob du es jetzt mehr oder weniger magst. Ich bin schon gespannt.
Nein, super geil. Ist wirklich super geil. Gibt es wen, der dich inspiriert? So, allgemein? Nein. Weil du hast dann, du hast einen eigenen Stil?
Wie? Ich hoffe ja, dass ich einen eigenen Stil habe. Also ich versuche auch natürlich keinen nachzumachen. Weil ich glaube, wenn man Dinge konsumiert von Kollegen, ein bisschen was nimmst du natürlich immer auf und oft freist dich, wenn es lustig ist. Und ich schaue natürlich auch international viel und höre mir dann auf Englisch Sachen an. Und ich finde immer die Leute besonders inspirierend, die, also ich unterscheide, sagen wir so, um es auf Trash-TV umzumünzen. Ja? Es gibt ja zum Beispiel das Geschäft mit der Liebe auf ATV.
Ja.
Da sind Leute lustig. Und dann gibt es sowas wie Tinder-Reisen, ist auch auf ATV. Mhm. Die sind auch lustig. Aber ich packe nur das Geschäft mit der Liebe, weil die nicht glauben, dass super sind. Also die sind quasi einfach nur blöd. Ja? So. Und die anderen, wenn du jetzt blöd bist und auch noch glaubst, du bist der Superheld, ja, ist jetzt eh bei Geschäft mit der Liebe auch schon grenzwertig. Aber Amore und der Palmen zum Beispiel, da hast du irgendeine Eingerauchte, die nach Ghana geht und sagt, yeah, Stone, I love you. Yeah. Und du merkst einfach, du bist ein Wahnsinn. Ja. Du bist der Charakter, das kann man sich nicht ausdenken. Und so einer ist natürlich lustig und so einer ist inspirierend. Also wenn du einfach ein Orga-Typ bist, ohne es A, böse zu meinen und B, ohne jetzt extrem überheblich zu sein. Das finde ich inspirierend. Wenn du einfach ein Kölner in einem Wiener Kaffeehaus mit einer ordentlichen Goschen bist oder wenn du ein leibender Busfahrer bist oder irgend so. Also Leute aus einem echten Leben, die einfach einen Schmäh haben oder irgendeinen leibenden Charakter. Ich habe zum Beispiel, ich war mal eingeladen bei einer lieben Freundin. Das war ganz abenteuerlich, da war ich mitten in der Scheidung und habe nicht gewusst, was ich mit den Kindern machen soll. Und es war Vatertag. Und sie hat gesagt, na, sie fährt jetzt zu ihren Eltern an Vatertag und die sind urlocker drauf, die Eltern, ich kann eh mitfahren. Und ich habe gesagt, weißt du, ich kann nicht zu deinen Eltern fahren, zu deinem Vater Vatertag feiern. Und sie hat gesagt, na, oh, komm mit. Und sie war eigentlich eine relativ normale, unscheinbare Dame, ja, die unsere Kinder haben zusammen Fußball gespielt. Und dann komme ich dorthin in diesen Garten und beide Eltern von ihr waren Charaktere, dass ich mich angeschissen habe. Ja. Unfassbar. Der Typ, der Vater von ihr, ganz ein belesener, netter Ding, hat aber so so was Nasales. Der hat gesagt, Michael, da schau her, das ist der Griller, da kannst du dir jetzt nehmen, dies rechts sind die Käsekreiner, bitte, die sind noch nicht aufgeplatzt, wunderbar, aus dem Weinviertel das Ganze, ja. Daneben hast du Schrimps, also auch aus der Meeresfrucht herausgeschnitten, so ein Typ war das, ja. So, und die Frau von ihm, also die Mutter von der Dame, die mich eingeladen hat, das war die Witti, und die Witti war ein Kracher, das war so eine grundkrantige. Ja, er hat zum Beispiel gesagt, Michael, pass auf, jetzt hole ich dir was Feines. Dann ist er reingegangen in die Wohnung, wir waren nicht draußen, sondern am Balkon gesessen. Er geht rein in die Wohnung und die Witte sagt, was holt er denn jetzt schon wieder, der alte Depp? Und dann sagt die Tochter, nein, der holt sicher nichts. Und er kommt raus und sagt, Essiggurkel, Michael, das schon her, da habe ich Essiggurkel für dich. Nämlich dann abgehauen, das sind richtig geile Charaktere. Ganz, ganz tolle, liebe Menschen, völlig unerwartet, also Kracher.
Das ist inspiriert, das kann man vorstellen.
Das ist richtig gut, genau. Und ansonsten, wenn du jetzt sagst von Sachen Kollegen, natürlich, ich finde das sehr beeindruckend, wenn du jetzt die großen Etablierten dir anschaust, was die halt auch schon erreicht haben, ja, welche Zahlen die erreichen, welche Auslastung die haben, welche Seele die füllen, das ist natürlich in dem Sinne quasi ein Vorbild, da würde ich auch hin. Ja. Aber inhaltlich, glaube ich, bringt es gar nichts, ja, weil du immer. Die anderen gibt es schon, ja. Ich bin immer der zweitbeste Stippschiss und der zweitbeste Seidel und der zweitbeste Cool ist der Beste, ist immer so original, logischerweise. Deswegen muss ich natürlich schauen, die Leute, die mich lustig finden, finden mich lustig wegen dem, wie ich es jetzt mache. Ich mache es jetzt nach bestem Wissen und Gewissen und die es gut finden, finden es gut und die es nicht gut finden, finden es nicht gut. Das ist in Ordnung. Du kannst nicht jedem gefallen im Leben.
Ich finde das stark. Ich finde, was mich so komplett aus dem Bock haut, ist, dass das in so kurzer Zeit, so, dass da so viel passiert, das finde ich so arg. Weißt du, was ich meine? Also es ist so komprimiert und es ist so, und ich finde es menschlich so geil, weil du das so einfach ausstreust, dass das dein Ding ist. Weißt du, was ich meine? Das stresst dich nicht, das ist keine Arbeit, das ist. Du hast so eine Freude dabei, also was, so wie wir jetzt sprechen, du erzählst mir das schwappt total über, weißt du, was ich meine? Und das ist beneidenswert, weil jeder Mensch, der das gefunden hat, was seine Berufung ist, ist beneidenswert. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, das wollte ich sagen. Das ist mein großes Glück, dass ich das früh herausgefunden habe, aus einer Not eigentlich heraus. Ne? Wer weiß, als Kind relativ viel alleine und habe einfach dieses, wie soll ich sagen, dieses verbindende Element, was ich dann damals auch beim Baumarkt beruflich gemacht habe. Ja. Das hat mir halt extrem viele Türen auch schon als Kind geöffnet, weil man zum Beispiel gleichaltrige, Achtjährige nur bis zu einem gewissen Grad helfen konnten. Also ich habe den Fall, wenn ich jetzt gewusst habe, ich habe daheim quasi, hat keiner gekocht und ich hätte aber gern was Warmes zum Mittagessen, dann habe ich dafür gesorgt, dass der andere Achtjährige es für eine gute Idee findet und selber draufkommt, dass er mich zum Essen einlädt. Ne? Das ist auf die Art wie, ja, wollen wir noch was spielen gemeinsam? Ja, ich könnte ja zu dir kommen, so auf die Art. Ne? Halt charmanter. Und dann musste ich natürlich auch quasi so nett sein und lieb sein, dass die Mutter oder der Vater dann auch für mich gekocht hat dort oder mich mitessen hat lassen. Quasi,
das heißt, aus der Not eine Anpassung.
Ich glaube schon. Also meine Psychologin sagt zumindest, dass das einer der Gründe ist, warum ich mir das sehr früh angeeignet habe. Ja? Weil dieses Socializen, das macht jetzt, es war alles unbewusst, das war jetzt nicht berechnend oder so, aber ich habe das als Kind einfach gemacht, weil es sonst nicht anders gegangen wäre. Ne? Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, wenn die Leute jetzt lachen über mich, dann mache ich denen quasi ein angenehmes Gefühl, die verbringen gerne Zeit mit mir und dann habe ich das einfach mehr gemacht. Ne? Und dann bist du irgendwann halt der Lustige und Klassensprecher und
Klassenclown
und dann geht das so dahin. Und dann hat es mich natürlich auch durch die Schule getragen, ja? Weil dann habe ich einfach gemerkt, okay, wenn die Lehrer gerne dich unterrichten, dann sagst du halt auch im Zweifelsfall die richtige Antwort oder geben da im Zweifel einen Vierer statt einen Fünfer und. Es erleichtert einfach dein Leben. Und lustigerweise beim letzten Niedermeyer-Auftritt war der Direktor aus meiner Handelsakademie, mein Rechnungswesen-Professor und meine Lehrerin aus politischer Bildung und Recht zu dritt.
Sau geil.
Ja, es war Kracher. Stehen die auf einmal da. Ja, unfassbar. Unfassbar. Und dann habe ich ihnen natürlich die ganzen Geschichten erzählt, die ich noch weiß aus der Schulzeit. Mega, mal schauen, geil, ob ich die jetzt in mein zweites Programm verwurschtelt.
Bist du schon dabei beim Schreiben vom zweiten?
Ich schreibe mir schon Sachen auf. Ja. Ich habe natürlich
aber noch nicht so konkret.
Naja, ich habe, wenn du jetzt sagst, ich habe zum Beispiel 105 Tickets in ClickUp von meinem ersten Programm und da haben sie aber nur 35 reingeschafft ins Programm, dann sind ja da noch genug übrig und neue Dinge schreibe ich mir schon in einem extra Board auf, das heißt neues Programm. Und was auch lustig ist, was ich da auch noch sagen kann, dadurch, dass ja die Vorlaufzeiten relativ groß sind, kann ich dir jetzt schon sagen, dass ich ungefähr im Frühjahr 2026 mein neues Programm haben werde und dass ich ungefähr ein Jahr vorher schon sagen muss, wie es heißt, obwohl ich noch gar nicht weiß, was es wird.
Hör auf.
Ja, ja. Du musst nämlich anfangen mit einem Titel und mit einer Art Kurzbeschreibung, dass dein Management anfangen kann, das zu vertreiben und Termine auszumachen.
Nein.
Und deswegen heißen, da kann man dann darauf achten, deswegen heißen die meisten Kabarettprogramme relativ generisch. Also die heißen dann Hallo, ich bin's oder Mein Leben oder
interessant.
Ja, wenn du es nennst, das kleine Eichhörnchen Tex-Mex auf der Suche nach dem goldenen Schatz, dann ist das relativ konkret, dann bist du eingekastelt, ja, dann muss das auch vorkommen. Und wenn ich es aber nenne, was frage ich auch so blöd, so wie ich das gemacht habe, ja, dann kann da relativ viel vorkommen. Da wird keiner sagen,
flexibel. Nicht
gut. Ja, der hat aber gesagt, das heißt, was frage ich auch so blöd, jetzt ist das. Ja,
also interessant.
Deswegen, wenn du das so mal die letzten 10 Programme anschaust, die
da,
oder durchgehst, die du dir angeschaut hast, dann wirst du da drauf kommen, dass das relativ offene Namen sind, außer natürlich, du bist schon so weit im Prozess oder ein erfahrener Künstler und weißt schon, okay, jetzt würde ich über Garten schreiben, dann kannst du auch sagen, weiß ich nicht, der Garten Eden oder so, ja, und dann war's, dann kommt es aber auch hin. Ne?
Du hast das für kurz Kindheit, schwere Zeit uns ein bisschen angesprochen. Gehst du mit der Aussage mit, dass schwere Zeiten immer was Gutes im Nachhinein hervorbringen?
Nein. Nein, nicht immer, okay. Weil es ändert ja auch oft schlecht. Ne? Wenn du sagst, ja. Du bist jetzt als Kind ganz ein Ding und
ja.
Nee, es muss ja nicht gut enden.
Ja.
Aber mir wurde mal gesagt, und das finde ich eigentlich ganz schön,
ja.
Dass wenn du es als Kind schaffst, relativ früh rauszukommen aus das und dich in eine Art Parallelwelt zu flüchten, bei mir waren das halt Freunde, Eltern von Freunden, Sportvereine, Sportplatz. Ja? Also ich habe sehr viel dann in einer Art Community oder früher hat man eine Community, hat einen relativ großen Freundes- und Bekanntenkreis gehabt und habe dort halt viel Zeit verbracht und deswegen habe ich es noch relativ unbeschadet überstanden, die ganze Geschichte, sagen wir mal so. Ne?
Okay, verstehe.
Wenn ich das nicht geschafft hätte, wäre es, glaube ich, schlechter ausgegangen. Aber deswegen sagen auch Leute, die Ahnung haben, zum Beispiel diese imaginären Freunde und so, das kann oft sehr rettend sein.
Schon, okay.
Naja, wenn du dieses, ich sage jetzt mal, das Gewinnende, den Charming-Bären quasi, wenn du das jetzt nicht hast und du kannst dich nicht in soziale Kontakte flüchten und du bist vielleicht irgendwo auch räumlich eingesperrt und du kommst nicht raus, glaube ich schon, dass das helfen kann, dass du sagst, okay, passt, ich rede jetzt mit meinem imaginären Freund und flüchte mich wenigstens daher und das passiert alles nicht und das, was in echt passiert, ist gar nicht mehr so schlimm, so auf der Art. Stelle ich mir das jetzt vor, ich bin kein Experte.
Nein, okay. Ich
habe das halt quasi in der echten Welt geschafft, mir da, weißt du, ich war immer viel dann am Sportplatz, habe gesagt, tschüss Mama, ich gehe schon am Sportplatz und dann war ich halt 9 Stunden weg oder bis halt finster war und dann bin ich, wie es finster war, noch zu einem Freund gegangen, weil ich gewusst habe, der hat noch den Playstation, die ich nicht gehabt habe und dann Playstation gespielt oder Super Nintendo, wie es früher geheißen hat.
Aber es hat dich sehr geprägt.
Das war mein ich habe es mir ja nicht aussuchen können, es war so, wie es war und ich habe halt quasi das Beste draus gemacht und das, was quasi notwendig war, so sehe ich es jetzt aus heutiger Sicht, das, was quasi damals notwendig war, hilft mir heute. Das ist quasi meine Bestimmung oder meine Passion eingeleitet. Und dann bin ich jahrelang davon gelaufen und jetzt habe ich dem nachgegeben und jetzt rennt es und fühlt sich leicht an und nicht wie Arbeit an. Und das wünsche ich auch eigentlich einem jeden, dass er das...
Das finde ich mega.
Weil vielleicht wäre ich der weltbeste Skydiver, ich weiß aber nicht, weil ich es nie gemacht habe. Also es könnte ja sein.
Es könnte
deswegen
sein.
Deswegen mein Tipp, falls ich hier einen Tipp geben darf, möglichst viel ausprobieren. Ne? Viele Dinge machen, auch wo man sich vielleicht denkt, na, das gefällt mir sicher nicht. Und vielleicht kommt das völlig überraschend, dass man sagt, gerade Curling ist dein neuer Lieblingssport zum Beispiel.
Und auch Dinge tun, die einen ein bisschen mit Angst erfüllen, vielleicht
anfangen. Genau, ja.
Mutig sein.
Das ist immer wichtig.
Mutig sein.
Weil alle meine ersten Reflexe waren, mach's nicht. Geh nicht zum Casting, geh nicht in die Show, den Auftritt nicht beim Rube, weil es könnte was sein. Und ich habe es immer geschafft und mich überwunden und es war viel besser noch, als ich mir vorstellen konnte, was dabei rauskam.
Das ist richtig geil.
Deswegen immer, wenn sich was unangenehm anfühlt, natürlich in einem Rahmen, aber wenn du jetzt sagst, im beruflichen Kontext, es fühlt sich unangenehm an, da, weiß ich nicht, BBC fragt bei dir an, wegen du denkst, fuck, live mit dem Charles, mach's.
Ja, okay.
Weil das, was du lernen wirst, und ich habe auch noch was Schönes gehört, dass man nicht auf der Suche nach Glück sein sollte, sondern nach Erfahrungen. Weil Glück pickst du dir dann wieder nur raus, das, was gut gegangen ist. Aber wenn du sagst, du möchtest einfach Erfahrungen sammeln, kannst du auch aus dem, was nicht so gut läuft, und das ist ja, wenn man sagt, hält sich die Waage 50-50, dann ist trotzdem 100% erfolgreich gewesen, weil du bist ja nur auf der Suche nach Erfahrungen und nicht auf der Suche nach dem Glück.
Das ist gut.
Ja.
Das ist
geil. Habe ich für mich auch annehmen können.
Ja, das ist das
ich arbeite aber noch dran.
Du weißt, du hast gesagt, das Fußballplatz, du warst. Und du hast gesagt, du hast eine Sprecherausbildung, oder?
Nein, nix.
Nix?
Nein. Ich war Platzsprecher.
Ja, Platzsprecher. Aber du sprichst so schön. Ich habe mir gedacht, du hast so klare.
Ich war in der Handelsakademie, deswegen.
Ach so, ja, okay.
Das war's. Da haben wir betriebswirtschaftliche Übungen und Projektmanagement haben wir gehabt und da habe ich präsentieren gelernt. Guten Tag, mein Name ist Michael Bauer. In den nächsten 10 Minuten zeige ich Ihnen. Genau. Ja. Na, das ist einfach, weil ich so viel rede, glaube ich, ist das. Ich habe halt immer die Pappen offen. Meine Frau verflucht so oft. Kannst du
ist die ein bisschen
rüberkommen? In vielen Dingen schon. Ja.
Ist das wichtig?
Ich brauche auch jemanden, der mir den Platz lässt.
Ja, okay.
Also ich brauche, sie ist in vielen Dingen der Sidekick und in Dingen, die nicht meiner Stärke entsprechen, ist sie aber sowas von der Batman, Superman und alle Helden, die es gibt. Weil sie halt ich finde, ich kann gut mit Menschen umgehen, solange sie rational und nachvollziehbar agieren, also mit normalen Leuten, was sie berufsbedingt, weil sie Sozialarbeiterin ist, sehr gut kann, auch mit diesen irrationalen Menschen. Also ich Leute, verstehe. Die irgendwie im Drogenwahn sind oder Leute, die komplett unberechenbar, die jetzt nur einen Plastiksackel anhaben und sagen, sie sind Stasi-Spitzel und herumschreien, mit denen kann sie gut. Auch, sie kann mit normalen Leuten auch gut, aber mit normalen Leuten kann ich auch gut. Ja? Aber mit diesen komplett wahnsinnigen oder einfach auch kranken Leuten oder auch unberechenbaren Situationen, mit dem kann ich nicht gut und mit dem kann sie zum Beispiel sehr gut.
Okay.
Ja? Dafür sind so Dinge wie Pizza bestellen tue immer ich, weil ich dort anrufe. Sie würde es halt über WhatsApp-Nummer machen
oder
irgendwas. Und ich denke mir, ich rufe dort an, ja? Mir ist das wurscht.
Was bei deiner Geschichte, was ich total cool finde, ist, habe ich bei mir in einer ähnlichen Form anders auch, die Partnerin oder das nahe Umfeld, das du hast, hat einen riesig großen Einfluss auf das, was du machst, wie es dir geht und was du dir zutraust. Stimmst du dem zu?
Überragend.
Unfassbar.
Unfassbar drauf. Überragend.
Ja.
Also dieses, ich würde das gar nicht auf Mann oder Frau, aber hinter jedem Mann, Frau, Mann, Mann, völlig wurscht, steht ein starker Partner,
anderer Mensch,
das kannst du zu 1000%.
Schon, oder?
Ja, zu 1000%.
Also du wärst heute ohne deiner Frau nie da, wo
nicht
du…
Nicht einmal annähern, nein. Also es gibt so viele Dinge, wo ich immer denke, und das ist auch wieder das Thema, wie soll ich sagen, Ungeduld, Ehrgeiz, whatever, weiß ich nicht, ich spüre irgendwo, wo ich mir nie dachte, dass ich da spielen darf.
Ja.
Und es ist vielleicht nur und einfach zu 80% gefühlt und ich ärgere mich, dass es nicht ganz voll war.
Ja.
Und meine Frau setzt sich dann zu mir auf die Couch und sagt, Alter, jetzt beruhig dich.
Gute bei den Fischen.
Ja, jetzt atmen wir mal durch, schauen wir mal auf das, was wir schon geschafft haben.
Alles
sind
geil.
Wir mal froh und dankbar. Und ich bin ja auch dankbar, aber ich bin immer schon 3 Schritte weiter. Ja. Ich denke mir dann schon immer, okay, super, abgehakt, was noch?
Nächstes.
Ja, genau. Das, vielleicht ist das auch eine Eigenschaft, die auch gut ist, aber ich muss schon auch aktiv dagegen arbeiten, wie gesagt, mit Psychologen, mit meiner Frau und so weiter, dass ich dem auch gegensteuere, ne? Dass ich sage, auch mal den Moment, weil wie gesagt, wir wissen ja alle nicht, wie lange wir leben, wie lange wir gesund sind,
so ist,
es kann ja morgen auch schon alles vorbei sein.
Es ist ja oft schon Arsch, wenn du einen eingewachsenen Fingernagel hast, ist der Tag schon im Arsch.
Ja, habe ich nie, aber Zehennagel ist
noch zum Beispiel immer. ist auch Zach.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Also ja, sicher.
In Wahrheit in Dankbarkeit, das hast du eingangs gesagt.
Ja.
Das ist schon geil.
Ja.
Ich bin stark.
Arbeite, es ist ein laufender Prozess. Also man ist ja nie fertig und aber man muss sich zumindest dessen bewusst sein und halt versuchen, dagegen zu steuern, weil es ist ja in die eine und die andere Richtung nicht gut. Das, was mir jetzt ausmacht, dass ich sehr, wie soll ich sagen, nahbar, greifbar ist, das möchte ich ja auch nie verlieren, weil das bin ich ja gern. Und ich habe zum Beispiel meine Frau mal gefragt, ob sie glaubt, dass mir irgendwann am Arsch gehen wird, dass ich quasi vor der Vorstellung mit den Leuten rede und nach der Vorstellung hat sie gesagt, das kann ich nicht unterschreiben, es wird dir nie am Arsch gehen. Es wird dir nie am Arsch gehen. Du musst dir vorstellen, ich bin ja, weiß ich nicht, ab 17:30, 18 Uhr dort, sprich 1,5 Stunden mit den Leuten, spiele 1,5 Stunden Kabarett und wenn wer will, sitze ich 1,5 Stunden auch noch dort. Ne? Also das ist die Frage. Ich kenne schon ein paar quasi, die größer und etablierter sind, die sagen, ich gehe nicht mehr raus, ich habe da keinen Bock nachher dann. Die gehen nur vorher oder nur kurz oder whatever.
Ja.
Aber das kann ich mir schon vorstellen. Das ist jetzt, wie gesagt, mein 23., 24. Auftritt im Leben. Wenn ich 2500 Auftritte gespielt habe, ist es vielleicht auch anders, weil man denkt, okay.
Ja, das kann sein.
Ich weiß es nicht. Ja. Aber wir werden es sehen.
Sau geil.
Ja.
Michi.
So ist das.
Ich schaue jetzt nur ganz kurz.
Schau mal, wir müssen eh schon, wie lange wird denn der Podcast? 4 Stunden, 28, oder?
Bitte lass es nicht, ich schaue immer noch, ob jeder Rekord läuft. Und 93 Minuten sind wir jetzt.
Naja, Entschuldigung, ich habe noch nie mehr lang.
Hast du noch nie?
Aber in so einem langen. Du schneidest das eh aber auf 15, oder? 15 Minuten.
Auf eine Story.
Auf 3 Halbsätze, genau, schneid es runter.
Wir haben das alles von selbst.
Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, die ist mir ganz spontan eingefallen, dass auch deine Zuhörer vielleicht einmal was Neues über dich erfahren. Was ist das, wo du sagen würdest, für die breite Masse der österreichischen Gesellschaft, ungewöhnlichste, was du gerne isst?
Quargel mit Senf.
Wah.
Paprika-Quargel mit Senf.
Also Quargel ist ja schon mal grauslich, ne?
Das wenn du ganz leimend bist, hast du noch kurz in die Mikrowelle, dass er schwabbelt so ein bisschen.
grauslich. So. Quagel mit Senf.
Oh yes, Estragon.
Wow. Okay.
Ja, und ja. Du?
Das Ungewöhnlichste, was ich gern is, was man... Ja,
für die breite Masse, ja?
Ja, ja, was mir jetzt spontan einfällt, ist, ich mag die Haut am Kakao gern.
Ja, taugt mir. Auch pervers.
Naja, als Quagelesser hätte ich jetzt nichts anderes erwartet. Dass dir das taugt, war irgendwie klar. Lass mich überlegen. Ja, ich mag gern, also das ist auch normal, aber viele, viele finden es
so. Ich habe jetzt schon eine Vorlage
gegeben. Ja, 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 ich mag so salzig mit süß gerne. Ich mag halt so Chutneys zu Fleisch. Und
das ist geil.
Ja, mögen halt auch viele nicht. Also Preiselbeer zum Fleisch essen, verstehen manche nicht.
Das ist mega. Ja, das ist mega.
Ist halt geil, genau. So, aber ich habe jetzt nichts ganz Ungewöhnliches, wie zum Beispiel, ich habe einmal gehört, dass einer gerne Mars isst, das ist ihm aber zu süß und deswegen isst das auch mit Senf, also Mars mit Senf. Und man dachte, das okay, alleine ist ihm zu süß, wo ich mir denke, okay, ist es dir auch zu wenig erdig, dann dunkst du im Boden ein, ich weiß nicht, was soll das? Ja? Ich meine, Mars ist zu süß.
Hast du was gemerkt, oder gesagt hast vorher, weil wir jetzt wieder auf das, also nicht wieder, wir kommen auf das Thema Ernährung. Hat sich was verändert?
Bei der Ernährung?
Bei dir Zucker weg, besser schlafen?
Ja, das schon alles. Haut, das alles. Alles.
Alles.
Ja, ja, ja. Also es ist ja hauptsächlich, das war ja bei mir dann schon wie eine Heroinsucht, mehr oder weniger. Also diese Sucht nach, ich habe jetzt was gegessen und dann rennt ein automatisches Programm im Hirn ab, dass ich jetzt unbedingt so eine halbe Tafel Schokolade ungefähr brauche oder zwei okay. Schokoriegeln oder so. Das war quasi Standard. Und das war dann auch so, und das war dann für mich ein Alarmzeichen, dass meine Frau dann natürlich gesagt hat, okay, dann kaufe ich weniger ein oder dann verstecke ich es. Ja, und ich dosiere das für dich, weil dann kriegst du halt zwei so Eckerl Schokolade und nimmer mehr eine halbe.
Ja.
Und das ist dann dahin weit aus dem Ufer gelaufen und aus dem Ruder gelaufen, dass ich dann um 1:30, 2 herum in der Nacht in die Speis gegangen bin und dann vor lauter Verzweiflung und Sucht die Kochschokolade gegessen habe, weil das war das Einzige, was noch da war. Sie hat sich nicht gedacht, dass ich die Backsachen auch verstecken muss. Und die Streusel für die Kekse habe ich gegessen, die sind aus purem Zucker. Und ja, so Keksdeko, ja, so Geschichten. Und sie hat gesagt, wie sie das gesehen hat, hat sie gewusst, okay.
Da müssen wir jetzt was machen.
Genau. Und bei mir ist es halt so, wie vergleichbar mit einem Alkoholiker. Also ich kann jetzt nicht sagen, dann trinkst du halt nur 2 Bier und dann hörst du auf. Weil der Alkoholiker, genau, ist entweder Schalter ein oder Schalter aus.
Ja.
Und ich merke halt auch körperlich schon eine Veränderung, seitdem ich halt kein Zucker mehr esse, ist dieses Gefühl nach jetzt und dieses ich muss, ist halt weg. Ne? Weil es gibt auch schon von Neo oder so, gibt es zuckerfreie Schokolade zu kaufen. Und natürlich wäre es besser, also ich saufe jetzt relativ viel Cola Coke Zero und solche Pepsi Max Geschichten. Aber es ist zumindest einmal aus meiner gesundheitlichen Sicht jetzt schon mal besser wie den Zucker.
Okay,
und vielleicht ist es dann der nächste Schritt in 2-3 Jahren, dass ich sage, ich stelle dann noch mehr auf Wasser um oder höhere. Also ich bin ein Typ, was die zum Essen öfters ein Geschmack dazu im Getränk wäre. Das freut mich immer, das ist dann noch mehr Premium. Ja, ja, ja.
Okay,
jetzt haben wir einen Gasgriller, weißt du, dann machen wir mir irgendwas draufhauen und dann zum Essen dazu. Es gibt da so einen sehr köstlichen zuckerfreien Sirup, den ich mir oft mache.
Mhm.
Das ist, glaube ich, von Yo oder so.
Ja, Yo.
Ja, MTV Yo Raps. Org, dass sie die früher eine Rap-Sendung geleistet haben, gell? Crazy. Ziemlich coole Firma. ich mache auch Online-Kooperationen übrigens, gell?
Nur, ach so?
Ja, wirklich. Habe ich das schon erwähnt? Kaufen Sie Yo. sag ich normalerweise nicht. ja. Das ist es. Also das und natürlich all diese Effekte, die du gesagt hast, mit ich schlafe besser.
Das ist schon, oder?
Ja, 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 das ist schon auch. Haut auch besser und solche Dinge, das ist natürlich geil. Toll. Aber wie gesagt, um den Kreis zu schließen, das dann trotzdem nicht annimmst, das musst du natürlich schaffen. Ne?
Das ist so
Leistung. Das ist wirklich eine Leistung, ja. Also ich weiß nicht warum, aber vielleicht fange ich dann auch an, weil ich bin ja jetzt eine exponierte Persönlichkeit, ich muss natürlich auch, mein Aussehen ist mein Kapital, vielleicht haue ich mir die Ozempic-Spritze oder was eine, weißt du, das Semaglutid, das hilft wie Sau, diese Abnehmspritze.
Ja, ich habe das
da gibt es jetzt eine, naja, wozu, ganz ehrlich, also kann man das im Bild dann auch sehen, wie dieser junge Herr im Saft steht, der Stefan, natürlich hast du dich noch nie damit beschäftigt.
Nein, ich habe das über irgendeinen Influencer, aber das schon mal gesehen.
Ja, ja, ja.
Semaglutide.
Semaglutide ist der Wirkstoff und Ozempic ist der Handelsname.
Okay.
Genau, Ozempic heißt es.
Ja,
und da ist ja das Problem oder der moralische Engpass ist der, dass es ja eigentlich für Diabetiker zugelassen ist und die brauchen das auch.
Ja.
Weil jetzt viele Leute sehen, aha, ich nehme auch quasi Leute, die jetzt nicht sehr stark übergewichtig sind, sondern ich möchte jetzt so 8 Kilo abnehmen für irgendwas.
Für den Sommer.
Die hauen sich das dann rein und nehmen aber eigentlich die Dosis einem Diabetiker weg, weil du kriegst dann so Lieferengpässe. Aber mit meinem Arzt gesagt, es gibt jetzt ein anderes Medikament mit dem gleichen Wirkstoff, was für Diabetiker aber nicht zugelassen ist. Und wenn du das nimmst, nimmst du das Arcan weg.
Mhm.
Das wäre für mich.
Und das machst du jetzt schon?
Nein, das noch nicht. Du. Aber wenn ich jetzt noch lang stehe, glaube ich, weil das funktioniert wirklich. Also der hat gesagt, aber das ist ein Hormon, das geht direkt ins zentrale Nervensystem hinein und es macht dir einfach den Hunger weg. Das ist nicht einfach nur so eine Mode-Geschichte.
Das gibt es ja bei Alk auch, glaube ich. Gibt's auch
das weiß ich nicht. Weil da hast du sich auch keinen Alkohol trinken. Also Gott sei Dank, ich chick nicht, ich trinke keinen Alkohol und jetzt ist ja kein Zucker mehr. Also irgendwann wäre ich wahrscheinlich rein heilig von der Atmung her.
Heilig gesprochen.
Ja, heilig gesprochen. Mit Wasser in Wein für meine alkoholtrinkenden Freunde verwandeln. Genau, ist es dann. Das ist dann das Langzeitziel. Ja.
Org, okay, aber ist das frage ich mich jetzt weiter, ist dein, wie du gesagt hast, dein Körper ist dein Kapital?
Ja.
Ja, umso länger du lebst, desto besser
auch. Richtig.
Ja, ja. So. Aber ist das nicht auch so, keine Ahnung, ist das nicht einfach du?
Ja, schon, aber es ist, ich glaube, ich wäre es mit 105 Kilo auch noch, ich. Weißt du?
Ja.
Also okay. ich kann ja noch Bärli bleiben, aber halt. Ja. Wenn du es jetzt vorstellst für die Zuhörerinnen, die jetzt uns nur audiotechnisch hören, wenn man so wie der Elton ausschaut, das wäre schon das Abnehmziel für mich. Also der Elton ist ja auch noch knuffig, ne?
Ja, Bärli.
Aber halt Bärli, genau. Aber der ist jetzt nicht, dass du sagst, wenn du so weitermachst, hast du in 5 Jahren einen Herzinfarkt, Bärli. Sondern der ist so, ja, der isst halt gerne ein halbes Schnitzel extra.
Ja, okay. Genau. Und das ist so, dort die, Elton, sagst du, das mitgekriegt, wenn der Rab da
ja?
ist. Das, Wie ist denn das ausgegangen?
Die
9 Millionen
Follower? Nein, das ist nicht ausgegangen und er hat dann einfach nur gesagt, es gibt einen Boxkampf mit der Regina Halmich und da gibt es Tickets zu kaufen.
Ende Gelände.
Der dritte Boxkampf. Naja, und jetzt spekulieren halt alle drüber, wegen dem, was auf der Kappe draufsteht, ob das was mit dem Boxkampf zu tun hat oder ob das nicht doch irgendwie ein anderes Format ist, weil er hat sich irgendwie aus der Brainpool rausgekauft und hat jetzt Rab Entertainment TV gemacht und die haben sich die Namensrechte an dem, was auf dem Kapperl steht, gesichert.
Okay.
Also ob da ein größerer und was ein sehr schönes Gerücht, wie ich finde, ist, dass der Anzeigenhauptmeister vom Rab gesponsert wird und der eigentlich von Erm kommt.
Wirklich,
also, ja, sehr lustig. Der Typ ist ja komplett crazy, der ist komplett schmerzbefreit. Ein junger Bub.
Komplett drauf.
Naja, der ist schon zweimal kaut geworden und so.
Wirklich, ne?
Ja, sicher. Und er sagt, er möchte durch alle Städte in Deutschland, er will in jeder großen Stadt einmal einen Strafzettel erwirken quasi. Oder
Ding. Crazy
Ding. Naja, klar. Da machst du keine Freunde damit. Ne?
Ja, richtig geil.
So ist das.
Michi, wir beenden den Podcast. Es war mir ein absolutes, wirklich ein Volksfest. Wir haben schon über 1,5 Stunden Aufnahme. Was
war denn der längste bis jetzt? Also wir könnten ja noch so 2,5 Stunden, wenn es magst, anhängen.
Wir müssen dann nur kurz aufs Klo und dann können wir Teil 2 machen oder so kurze Pause.
Machen wir Teil 2 und jeder, der es in ganz anhört, der kriegt irgendwas, oder?
Ja, der längste Podcast war mit dem Laurenz, mit dem Gründer der SSL Austrian College Sports League.
Aha.
Der macht so Basketball und Football-Geschichten in Österreich und ist für meinen Bruder einer von den besten Freunden.
Okay.
Und der ist ganz hat das gut gemacht, der ist ziemlich erfolgreich und der hat ganz viel zu erzählen gehabt.
Okay. Nicht so wie ich.
Oh ja, auch.
Ich war ja schon fast verschlossen, oder? Fenster da?
Ja, ein bisschen. Nein, der hat 3 Stunden gedauert und ich glaube, da brauchst du auch Herz. Da brauchst du ein Herz. Ich merke dann, also bei den 3 Stunden, wie wir da aufgenommen haben, das ist aber schon ein Jahr her, da bin ich echt fertig dann schon so im Kopf, was das
ist.
Das ist. Und ich habe das Gefühl, dass so 1,5 Stunden, das ist einfach ist lange.
Ist sehr lange.
In der heutigen Zeit sehr lange.
Ja.
Das hören sich die Leute aber sehr gerne an.
Wirklich?
Ja, voll.
Ich weiß nicht, ob mir jemals irgendwer 1,5 Stunden zugehört hat. Nee, also auch jetzt im privaten Umfeld.
Meine Frau. Ich hätte das sehr gern so, auch im privaten Umfeld.
Das ist sehr lieb, ja. Ruf dich heute an um 14:15.
Ja, mach das.
Gerne.
Genau. Und Ja, es war mega geil. Es war eine wirklich Freude. Danke, dass du zu mir gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Urgern. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal und sag, pfiat euch.
Ich verabschiede mich auch. Ich sage dasselbe.